Bro, ich sag jetzt mal hier ganz kurz, mega offiziell, hallo und herzlich willkommen beim Donnerschock-Podcast, Alter. Dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Und ich muss sagen, ich freue mich ungeheuer auf die heutige Folge mit einem ganz spannenden Gast, den wir so noch nie gesehen haben auf Donnerschock. Natürlich haben wir schon mal so ein Online-AI-Abbild von dir gesehen, von dem man jetzt
aber dann ist ja immer was anderes, wenn man sich hier richtig...
Jetzt begegnen wir uns hier in der Realität, weil du bist uns ja einfach nachgereist und lässt uns irgendwie auch nicht so wirklich in Ruhe. Also dem Lars, dem CEO von Trolling Professional und mir. Wir haben dich ja auch gesigned. Also es sind heute viele Themen im Raum. Wir wollen so ein bisschen über Thailand talken. Wir wollen ein bisschen über Trolling Professional reden, wie immer natürlich. Über Aaron Moorhoff. Über Ahorn, Moorhuhn und ja, die ganzen anderen Diversitäten, die du jetzt an den Tag legst mittlerweile. Und jetzt, wo du natürlich hier bist in Thailand, kommt mir manchmal so ein bisschen der Eindruck auf, als hättest du dich jetzt nicht nur mental, sondern auch physisch ein bisschen von der Schwurbelszene, in der wir ja auch beide irgendwie aktiv sind, so ein bisschen distanziert und hast da
der
so ein
Satz paar... ergibt nur andersrum Sinn. Nicht nur physisch, sondern auch mental.
Donnerschock, das war sehr effektiv.
Ja, weil ich hatte schon vorher manchmal den Eindruck, dass du mental nicht immer ganz auf Schwurbellinie bist, sozusagen.
Ja.
Und jetzt bist du ja auch physisch, geografisch woanders.
Ah, doch, okay, dann absolut, ja, stimmt.
Also du hast jetzt versucht, mir hier in meiner eigenen Show wirklich einmal fett reinzuscheißen, aber das hat nicht funktioniert, Bro.
Tatsächlich kann man es auch so, ich war quasi mental, war ich schon lange verreist.
Ja.
Und jetzt habe ich den Schritt noch, okay, absolut. Also... ich will mich kurz an der Stelle bei den 700 Abonnenten von Donnerschock Podcast entschuldigen, dass ich jetzt direkt am Anfang hier so ein bisschen für schlechte Stimmung gesagt habe. Ja, nee, tatsächlich ist es eine interessante Anmerkung. Man kennt ja auch so dieses in die Ferne fliehen oder irgendwie alles mal hinter sich lassen wollen. Und das war bei mir auf jeden Fall auch ein Beweggrund. Also 2023 war sowieso sehr bewegend und ja, mit sehr vielen Höhen und Tiefen versehen. Bei mir einfach so privat, persönlich. Und ich habe das ganze Jahr eigentlich gar keinen Urlaub gehabt oder bin nie mal rausgekommen oder habe mir so einen Freiraum ermöglicht. Deswegen war klar, dass das irgendwie mal auf so ein Ziel hinausläuft, dass man das alles mal kolumniert. Das ist, glaube ich, ein Wort. Als einen großen Reise-Selbsterfahrungs- Trip angeht. Und deswegen ist es ja hier auch nicht nur ein Urlaub, sondern tatsächlich eine größere Reise oder ein größerer Auslandsaufenthalt.
Mhm.
Wie bei euch auch. Und ja, ich glaube, das Wichtigste, ich mache ja auch Journaling. Also ich schreibe morgens irgendwie ein paar Gedanken in so eine Art Tagebuch, bevor der Tag startet eigentlich. Und da habe ich vor ein, zwei Tagen habe ich reingeschrieben, was ist eigentlich, habe ich mir eigentlich ein Ziel gesetzt oder gibt es eigentlich irgendeinen Grund, irgendeine Motivation, warum ich die Reise angetreten bin. Und dann habe ich aber, während ich den Gedanken so formuliert habe für mich, habe ich die Frage eigentlich selbst beantwortet, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, dass man irgendein Ziel hat oder dass man schon wieder irgendwas erreichen will, weil da steckt schon wieder so viel Zwang und Druck dahinter. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich darauf einlässt, bewusst, dass einen die Reise verändern darf.
Ja, so ein bisschen auch den Prozess halt als das Ziel anzusehen. Wahrscheinlich kondensiert in diesem Satz so der...
Kondensiert wollte ich vorhin auch sagen, Digga.
Ah, krass.
Als ich irgendwas Behindertes gesagt habe.
Kolumniert hast du, glaube ich, gesagt. Aber das klingt natürlich auch relativ schlau. aber ja, ich glaube, das ist auch was man hier halt automatisch lernen kann in Thailand, vor allem jetzt nicht dadurch, dass man sich irgendwelche krassen Ziele setzt oder sich bestimmten Situationen aussetzt. Die meisten haben ja dann wahrscheinlich im Kopf, dass wir den ganzen Tag nur Yoga machen, zum Ecstatic Dance gehen, feiern und am Strand rumliegen. Das ist natürlich auch irgendwo ein Teil von der Sache hier. Aber ich glaube, dass man vor allem durch den Lifestyle der Thais, die es ja hier auch gibt, einfach inspiriert wird. Weil wie eben zum Beispiel, ne, wir waren da bei diesem Stand, du hast dir einen Pancake geholt, mit Nutella und Cashews oder so. Und dann wollte der da noch ein bisschen Schweinepulver reinmixen. Aber das Interessante an der Situation war ja, ne, du hast es auch direkt erkannt, der Bré arbeitet so unfassbar langsam und mit einer Engelsgeduld und irgendwie mit einer Präzision auch, wie er dann den Pancake auf seiner Herdplatte da verstreicht, dass man als Deutscher direkt denkt, Bro, mach so und so und so, dann kannst du deine Effizienz steigern, mehr verkaufen und zack. Und dann fand ich, hast du ganz schön gesagt, so, yo, Details oder vielleicht kannst du das erklären mit deinen, du hast ja da so ein Spiral bisschen psychologisch ja. Genau, argumentiert. Was war das nochmal?
Ja, genau, also das war auch meine erste Erfahrung, als ich gerade in Bangkok gelandet war und zum 7-Eleven ging, um mir eine SIM-Karte rauszulassen. Und ich war noch so voll in diesem, ich habe immer Stress, ich bin so voll geladen, jeder hat's eilig. Das ist eigentlich nur ein Zwischenschritt, um das eigentliche Ding zu erreichen, wo man eigentlich hin will. Und dem Kassierer geht's genauso. So Lidl-Kassierer, so bam, 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 bam. Haben Sie eine PayPal, haben Sie eine Payback-Karte? Ansonsten 74,34. Ich zahle mit Karte. Okay, alles klar, tschüss, schönen Tag noch. Und da kam ich halt so an und ich wurde direkt so auf den Boden der Realität geholt, weil ich glaube, dieser SIM-Kartenkauf hat halt 10 Minuten gedauert.
Mhm.
Alles ist halt, es eilt nicht, es eilt überhaupt gar nichts. Und das ist man gar nicht gewohnt aus Deutschland. Und die Meta-Beobachtung dabei war von mir, dass selbst wenn man denen irgendwie das teachen würde, hey, guck mal, wenn ihr mehr Gas geben würdet, effizienter wärt und so weiter, dann könntet ihr ja viel mehr verkaufen, dann würdet ihr quasi mehr Para machen und sowas. Das ist bei denen aber gar nicht so der Punkt, weil sie, glaube ich, noch nicht, zumindest nicht als Masse, in diesem Hardcore-Ellenbogen-Kapitalismus leben und auch noch nicht so sozialisiert wurden, dass es nur um Effizienz geht, sondern natürlich noch ein bisschen so dieses gemeinschaftlichere, kollektivistischere Kulturgut haben, wo es halt dann mehr um die Begegnung geht und dass man miteinander schnackt. Die schnacken ja alle miteinander so. Die ja. Kassierer hinter der Kasse, wenn nichts los ist, so sind alle am Chillen. Und hier lässt man sich halt Zeit und macht den Pancake halt ganz entspannt, so für die Oma, die 5 Minuten wartet. Und ob da 20 in der Schlange stehen oder nur einer, ist ihm quasi egal. Das ist so ja. auf jeden Fall was man hier beobachtet.
Und was genau ist jetzt Spiral Dynamics, also so verschiedene Bewusstseinsstufen oder Konditionierungsstufen, in denen sich so eine Gesellschaft bewegt, oder wie funktioniert das?
Ja, das ist ein richtig krasses Konzept, also Spiral Dynamics. Wenn du schon fragst, dann hole ich kurz ein bisschen aus.
Ja, hol
also
aus,
es
Bro.
Geht zurück auf, hat verschiedene Einflüsse. Du kannst sogar so weit zurückgehen, dass du dich auf Hegel dabei berufst, aber im Grunde kommt es von einem Typen, der heißt Claire Graves. US-amerikanischer, ich glaube, Psychologe, und der hat hat einen Lehrstuhl gehabt an einer Uni in den Vereinigten Staaten, und er hat 9 Studien Beginnenden sozusagen immer einen Fragebogen hingelegt, was sie motiviert, was sie antreibt.
Also Erstsemester.
Erstsemester, und hat dann am Anfang gedacht, keine Ahnung, wozu das überhaupt gut sein könnte oder wohin das führt, aber hat irgendwann festgestellt, dass es Muster gibt in den Antworten, was Menschen im Leben oder auch diesen Studiengang zu wählen motiviert, und hat dann darauf aufbauend ein, so eine Art Psychogramm erstellt und festgestellt, dass die Menschen alle durch die Bank sowohl als Individuum als auch kollektiv durch verschiedene Stufen gehen, die er dann in Farben angeordnet hat, damit man sie besser unterscheiden kann, was sie antreibt und was für Werte und Normen sie haben. Und dadurch gehen wir alle sozusagen auch die gleichen Muster. Und bei Kollektiven oder bei Kulturen kann man es besonders gut beobachten, dass es zum Beispiel, es gibt diese Red und Stage Blue, das ist so oft, was man halt im Nahen Osten anfindet, also zum Beispiel extrem religiös gefärbte Kulturen. Nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, Afghanistan oder der Iran, wo wirklich noch so theokratisch alles angeordnet ist. Die Gesetzgebung ist der Koran, und man beruft sich in den Werten und den Normen extrem auf eine Autorität, die halt religiös vorgegeben ist, so. Und dann gibt es zum Beispiel die Stage Blue. Da ist halt das Ding, dass man sehr traditionsbewusst, familiär, familienorientiert lebt und so weiter. Und das, wo es eigentlich interessant wird, wo die meisten Menschen in unserem Kulturkreis im Westen eigentlich leben, ist Stage Orange, ist halt sehr individualistisch, materialistisch und kapitalistisch, so gewinnorientiert. Und tatsächlich merkt man halt auch, dass man selbst gewisse Stufen davon durchlaufen hat und eine Stufe die andere immer so ablöst und man eigentlich immer so ein bisschen das alte Weltbild dabei aufgeben muss und auch in so einen Konflikt gerät und merkt, okay, krass, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser krassen Stage Orange bin, ich will hustlen, ich will Geld verdienen und sowas, was käme denn dann als nächstes? Und der nächste Punkt ist halt das, was wir auch beobachten, wohin unsere Gesellschaft so ein bisschen treibt, ist so ein bisschen diese holistischere Perspektive wieder einzunehmen. Okay, ich will vielleicht Gewinn machen, aber nicht um jeden Preis. Also ich will eigentlich auch die Natur ein bisschen mit einbeziehen. Ich will nicht, dass Tiere leiden. Ich will nicht, dass die Ozeane dabei draufgehen. Ich will eigentlich, obwohl ich ein Unternehmen habe, will ich aber anderen eigentlich nicht schaden. Ich sehe es eher als so eine Win-Win-Situation im besten Falle. Mhm. Und so weiter. Und um den Gedanken zu vollenden, da merkst du halt zum Beispiel, dass wir hier noch viel mehr in diesen, in Bangkok siehst du ja auch die Leute oder auch in China, die sind voll begeistert, weil für sie gerade so diese boomende Stage Orange beginnt. Also endlich habe ich mal was davon, endlich kriege ich mal was vom Kuchen ab, endlich kann ich mir mal ein Auto leisten. Wow, wir kriegen auf einmal hier Wolkenkratzer überall und wir haben Starbucks irgendwie vor der Tür und sowas. Das heißt, die sind noch überhaupt nicht in dem übernächsten Schritt zu sagen, ja, aber was ist mit dem Gemeinwohl und keine Ahnung, was ist mit der Umweltverschmutzung? Das ist den Leuten ja hier noch, es ist jetzt immer ein bisschen pauschalisiert, wie so oft, wenn man allgemein über ein ganzes Land oder eine Kultur spricht. Aber das ist sozusagen, das muss erst durchlebt werden, einmal komplett, bevor die nächste Stufe überhaupt greifen kann, weil sozusagen die dritte Stufe kann nicht vor der zweiten im Bewusstsein eintreten. Ich hoffe, ich hätte es jetzt ein bisschen besser erklären können, aber ich glaube, der Gedanke ist ein bisschen klar geworden.
Nee, ich glaube, wir haben das verstanden. Ich habe es auf jeden Fall nachvollziehen können. Du bist ja echt invested in dieses Modell. Jetzt interessiert mich persönlich natürlich. Ist das auch so ein Ding, was du für dich persönlich verwendest zum Reflektieren zum Beispiel? Also wenn ich mich selbst reflektiere, dann denke ich oft in dem Konzept der Chakren zum Beispiel und erkenne irgendwie Blockaden oder versuche dann da Handlungen daraus abzuleiten, wo ich denke, dass ich da die ein oder andere Geschichte lösen könnte, um wieder in den Flow-Zustand zu kommen zum Beispiel. Deswegen wäre jetzt die Frage halt, benutzt du das auch für dich selbst? Falls ja, wo siehst du dich und mit welchem Ziel auch? Also willst du quasi in die oberste Stage kommen oder ist das auch irgendwo ein Zyklus, der wieder von vorne losgeht? So?
Auf jeden Fall. Ganz aktuell bin ich da mega drin. Das ist so ein bisschen das, womit ich mich so privat oder so, wenn ich freie Stunden habe, extrem beschäftige. Und dementsprechend sieht man dann auch irgendwie, wie so oft, wenn man in irgendeiner Theorie gerade übelst drin ist oder in irgendeinem Konzept gedanklich.
Ja, es stimmt alles. Krass, das ist das und das so.
Ja, voll. Du siehst es dann die ganze Zeit bei Mitmenschen. Man macht dann auch manchmal den Fehler, dass man zu krass irgendwie, man hat eine Konversation und man denkt so, Alter, du bist übelst krass, der Stage-Blue-Typ oder sowas, dass man so kategorisiert, was manchmal auch ein bisschen übereilig sein kann. Aber es hilft mir vor allem auch zu verstehen, es ist extrem gut zu verstehen, wie politische Konflikte, Kriege oder auch Parteiensysteme zum Beispiel funktionieren. Also was wir gerade in Deutschland zum Beispiel für einen Konflikt haben, ist ganz extrem. Die meisten Menschen finden übrigens auch, es gibt Überlappungen. Also du bist nicht nur in einer Stage, sondern du bist meistens noch so, wenn du in einer Low Frequency bist, dann bist du sozusagen noch, das kennt man ja auch, wenn man unter Stress ist oder in Panik, dann fällt man so zurück in niedere Instinkte und wird auf einmal irgendwie, keine Ahnung, wird beleidigend oder ist kurz angebunden oder ist ein bisschen stressig zu jemandem und eigentlich lag es nur daran, dass man extrem viel Druck hatte.
Ja.
Und wenn man extrem entspannt ist, so, dann kommt das Beste sozusagen in einem raus und die höchste Frequenz, auf der man sich überhaupt befinden kann. Mhm. Und wir haben noch zum Teil, wir kommen ja aus so einer Kultur noch im frühen 20. Jahrhundert zum Beispiel auch in Deutschland, wo es noch viel dieses, es gab die Kirche als Institution, es gab die Familie, es gab die Heirat und solche Dinge und es war extrem, die Gesellschaft wurde extrem zusammengehalten, so das klebende Element waren irgendwie Tradition, Christentum und Werte. Und dann 50er, 60er, 70er so Kapitalismus, alles boomt und das Individuum steht im Vordergrund. Und da befinden sich die meisten Menschen eigentlich immer noch. Die meisten wollen irgendwie hustlen, wollen über die Runden kommen, wollen vielleicht ein bisschen reicher werden als der Nachbar. Aber es gibt natürlich auch schon so dieses, ich sag jetzt mal, grüne Bewusstsein, ganz unabhängig von der Partei jetzt, einfach so dieses vielleicht ein bisschen ökologischer Denken, vielleicht ein bisschen holistischer Denken. Und du merkst halt, dass wir gerade zum Beispiel mit dieser, da sind wir jetzt ein bisschen auch in den Schwurbelthemen drin, mit dieser...
Ja, da wollen wir ja hin, mein Junge.
Genau, das ist ja am Ende immer das, was man erreichen will in so einem Gespräch. Dass du zum Beispiel so diese Red Pill, diese Backlash-Bewegung auf diesen dritte Welle Feminismus zum Beispiel, die so sagt, ja, scheiß auf Gendern, scheiß auf diese ganzen LGBTQ-Gesetze und irgendwelche Trans-Demos und sowas. Wir müssen eigentlich zurück zu Gott und zur Bibel und sowas. Da siehst du mega geil diesen Konflikt zwischen, eigentlich wäre der nächste Schritt vom Kapitalismus so, sich ein bisschen öffnen für so ein holistischeres Denken, Mensch und Umwelt als eins zu begreifen und sowas. Die sind auch teilweise auf dem richtigen Film, dass sie sagen, so diese ganze LGBTQ, es gibt 64 Geschlechter-Ding, das kann doch irgendwie kein Ziel sein, das führt doch zu nichts. Da ist durchaus was dran, aber was sie machen ist, sie fallen halt aus meiner Sicht zurück in diese Stage Blue. Ja. Weil sie kommen dann auf einmal irgendwie wieder mit der Bibel, wo ich halt so sage, sorry, das ist für mich keine Institution, die irgendein Fundament hat oder die die geht ja wiederum auch nur von Axiomen aus. Also die, du sagst, und warum die Bibel? Und dann sagen sie, weil es das Wort Gottes ist. Und dann sagst du, und warum ist es das Wort Gottes? Das steht in der Bibel. Also wenn wir dahin zurückgehen, dann ist es aus meiner Sicht entweder eine Stagnation oder streng genommen sogar ein Rückschritt. Ich verstehe es aber, weil es eine Backlash-Bewegung ist auf diese krasse Green-Entwicklung, die ja zum Teil auch wieder extrem ist. Und was viele nicht wissen, die gehen halt so in dieses, ja, wir müssen das alles aufbrechen, es gibt doch nicht nur zwei Geschlechter, das ist alles veraltet, das ist alles aus den 50er Jahren, merken aber nicht, dass sie dabei auch wieder sehr Stage Blue-mäßig werden, im Sinne von so, es gibt so uns und es gibt die anderen. Mhm. So, es gibt die Guten, es gibt die Feministen und die Lars Ingvar Sörens, die irgendwie sich, keine Ahnung, sterilisieren lassen. Hier sitzt gerade ein Lars mit uns auch im Raum. Die sich sterilisieren lassen und die irgendwie wegen des Klimas keine Kinder bekommen wollen. Das ist ja auch wieder voll das krasse Wir gegen Sie kämpfen.
Ich wollte gerade sagen, weil die ganzen theoretischen, psychologischen, spirituellen Erklärmuster für unsere Gesellschaft und für die Zeit, durch die wir halt gehen, die funktionieren ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil du natürlich nie weißt, okay, wo wird jetzt vielleicht auch von der Politik oder von anderen Mächten halt gelenkt? So, welche Ziele werden da verfolgt? Und klar, vielleicht nutzen die auch solche Konzepte, um zu sagen, okay, wir können jetzt mal hier ein bisschen angreifen, wir verteilen jetzt mal hier ein bisschen Glauben in der Welt oder die können wir mit Kapitalismus schön befeuern. Aber welches Ziel dann dahinter steckt, das ist ja dann meistens doch noch ein bisschen undurchschaubar. So. Oder glaubst du auch, dass das Modell, was du quasi jetzt so ein bisschen preachst, kann das auch dazu führen, dass die Leute wieder sich zusammen an einen Tisch setzen? Weil ich glaube, das ist immer so das, was ich halt so ein bisschen mir wünschen würde. Einerseits gehen mir beide Seiten sehr auf den Sack so. Man steht dann so ein bisschen als Neutraler nebenan und versucht, die beiden halt dazu zu bekommen, wieder zusammen zu gehen und vielleicht sich auszutauschen und irgendwie Verständnis zu predigen. Und denkst du, dass das dabei helfen kann? Oder weil du bist ja auch quasi so in der Schwurbelszene, würde man jedenfalls als normaler Mensch, sage ich mal, sagen, so als Durchschnittsdeutscher.
Voll, ja.
Aber voll. Trotzdem, desto tiefer man sich reinschwurbelt und halt mit der Intention, das Ganze wieder zusammenzubringen, desto mehr isoliert man sich ja auch von der Szene, sage ich mal.
Genau, das ist jetzt eigentlich des Pudels Kern, an dem wir angelangt sind, weil jetzt haben wir ja sozusagen die Situation. Du siehst es bei allem, du siehst es halt bei allen gesellschaftspolitisch gesetzten Themen, so bei diesen Meta-Agenden, die irgendwie jeder auch checkt, dass die so gestreut werden. Also die Klassiker irgendwie Migration oder Klima, Gender, Corona, so, die fallen mir spontan ein.
Ja, aber die gibt's ja auch in der Schwurbelszene.
Genau, ich will darauf eingehen, dass du da immer die Spaltung und die zwei Perspektiven hast. Also wenn du jetzt mal den Hardcore-Corona-Schwurbler nimmst, der irgendwie so sagt, ja, die Geimpften werden alle in den nächsten 5 Jahren sterben. Oder eben die Leute, die sagen so, better safe than sorry, im Jahr 2023, ich trage immer noch Maske, wenn ich in den Einkaufsladen gehe. Du kannst es ja bei allem, bei Klima kannst du es genauso machen. Du findest immer so die zwei Extreme. Ich würde aber auch behaupten, die meisten Leute sind nicht im Extrem zu verorten, sondern irgendwo dazwischen.
Ja.
Das ist ja auch schon mal eine wichtige Erkenntnis, weil die meisten, es gibt auch Leute, die nur auf Telegram chillen und die glauben halt, dass irgendwie da draußen ihnen immer noch jeder eine Spritze in den Arm jagen will. Die Zeiten sind aber vorbei.
Ja.
Das ist ja auch so ein Ding, dass man da extrem abdriften kann, wenn man zu wenig mit normalen Menschen einfach sich umgibt und nur noch am Smartphone hängt. Aber tatsächlich gibt es ja, es gibt ja auch immer noch die dritte Perspektive. Es gibt ja nicht nur entweder oder, sondern auch sowohl als auch.
Ja. Denkst du denn eigentlich, dass unsere Gesellschaft quasi gerade extrem gefährdet ist, auch auseinanderzubrechen? Weil ich frage mich immer, einerseits, wenn man jetzt in die Medien guckt, egal ob das die Schwurbelmedien sind oder die Massenmedien, es werden einem immer nur Extreme präsentiert, sodass man den Eindruck bekommt, okay, die Gesellschaft ist sowas von lost, so, ja, das krass. Geht nie wieder irgendwie zusammen. Aber die Frage ist, ist der Riss überhaupt wirklich so groß?
Ich glaube, ein Grund, warum man zu Recht denkt, dass es so krass ist, wie suggeriert wird, ist halt, dass wir alle die Erfahrungen der C-Zeit gemacht haben, wo man ja wirklich das Gefühl hatte, so, Alter, so, ihr wart kurz davor, uns ins Lager zu sperren. So, kommt mal auf euer Leben klar. So, es war so krass extrem, was man von Mitmenschen teilweise erlebt hat, welches Verhalten da an den Tag gelegt wurde, dass man halt wirklich natürlich dann auch verständlicherweise aus meiner Sicht diese extreme Anti-Haltung einnehmen musste. So, ey, ich bin nicht mehr Teil eurer Gesellschaft, ich bin nicht mehr Teil dieses Systems, also ein System, was so unmenschlich ist und aber auch warte, so kippen kann.
Glaubst du dann, dass deine Nachbarn das konkret gemacht hätten? Also die Leute, die du wirklich kennst? Oder ist das vielleicht auch viel Bild, was du dann auf deine Mitmenschen projizierst?
Doch, ich bin schon insofern da radikalisiert worden, dass ich das Gefühl hatte, spätestens als 2G kam, haben so viele die Fresse gehalten, dass ich finde, da macht man sich dann schon durchs Schweigen auch zum Mittäter. Weil ich finde, also wenn ich das entschuldige, dann habe ich wiederum aus der Geschichte nichts gelernt aus meiner Sicht, weil es ist immer diese schweigende Mehrheit, die sich nicht äußert, die eigentlich die Tyrannei ermöglicht. Also und den Vorwurf mache ich schon, den Vorwurf mache ich, ja. So, oder?
Aber wenn du sagst, das ist nicht zu entschuldigen, das ist ja sozusagen, dass du das auch nicht vergeben kannst. Oder würdest du das differenzieren?
Ja, ich bin auch so ein bisschen in dem Lager, der sagt, also ich finde, um zu vergeben, braucht es eine Entschuldigung.
Ja, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil ich halt das Menschenbild habe, dass niemand das so eine Haltung eigentlich freiwillig und aus tiefstem Herzen einnimmt. Sondern dass da natürlich irgendwo Bewusstsein fehlt, dass da vielleicht eine Programmierung dahinter steht. So. Und aus der Perspektive, wenn ich denke, okay, vielleicht auch wenn ich das jetzt nach Spiral Dynamics einordne oder nach einer spirituellen Entwicklung, sind die Leute halt noch nicht so weit, dass sie das machen können.
Aber dann würde ich halt sagen, ich finde, es gibt dann Momente, das hatten wir witzigerweise auch in unserem ersten Gespräch, in dem ersten Podcast, die Zeichen waren alle so klar abzulesen, also die Muster waren so erkennbar, dass ich finde, ab einem gewissen Punkt ist halt Wissen oder Bewusstsein auch eine Hohlschuld. Also du bist irgendwann, doch stehst du auch so vorm Spiegel beim Zähneputzen, gehst ins Bett und denkst so, kann ich das gerade noch mittragen, was passiert? So, dass mein Neffe oder bester Freund oder Vater oder sowas nicht mehr irgendwie in eine Bar gehen kann. Wegen seines Gesundheitsstatus. Und ich finde, dann kann man halt so sagen, ja, Bewusstsein fehlt vielleicht, aber so dann wach auf oder lerne aus der Situation oder realisiere, was gerade abgeht. Und da finde ich schon, dass dann viele Menschen einfach so dieses, ja, es ist halt so eine Denkfaulheit gewesen, die ich einfach doch immer noch irgendwie vorwerfe. Vor allem jetzt, wo, das ist ja auch dieses Paradoxe, was wir alle erlebt haben, als dann irgendwann selbst im Mainstream so Lüge nach Lüge irgendwie doch ans Tageslicht kam oder man so klammheimlich dort mal was zugegeben hat, da mal was zugegeben hat, dass dann nicht mal so kam, ah fuck, ich muss doch sagen, ich will nicht sagen, die Schwobler hatten recht, aber so ey, bei dem einen oder anderen muss ich mich echt mal melden und muss irgendwie so sagen, ey, schon krass, was damals gemacht wurde, es war irgendwie Unrecht. Und das halt, und das weiß ich ja von mittlerweile irgendwie dutzenden Gesprächen von Mitmenschen, denen es so erging, jeder sagt, ey, es hat sich nie jemand gemeldet und da ist mal so ein Gang zurückgefahren.
Safe. Also ich kann das auf einer logischen Ebene natürlich komplett nachvollziehen und sehe das auch so. Aber ich glaube, dass ich auch für mein eigenes Wohlbefinden, dass es mir mein Leben erleichtert, wenn ich halt mir selbst sage und auch fest daran glaube, dass ich halt den Menschen das trotzdem easy vergeben kann. So ist für mich kein Problem. Ich denke dann halt, okay, ihr entscheidet euch gerade dafür, in dieser Form von Leben zu sein. Diese Unfreiheit auch irgendwie zu supporten und Menschen auszuschließen aufgrund von biologischen oder was auch immer für Faktoren das sein können. Aber ich bin sozusagen der Schlauere und reiche trotzdem den Leuten die Hand, Was aber vielleicht auch für mich einfach ist, weil ich halt sowieso keine krasse Connection zu der Gesellschaft in Deutschland habe. So. Das ist ja auch so ein bisschen der Lifestyle, den ich lebe. So. Ich habe eigentlich überall mein Zuhause. So. Ich fühle mich halt hier wohl. Ich habe mich in Albanien, Mexiko und Costa Rica wohl gefühlt. Und ich merke halt, ich kann einfach woanders hingehen und mich connecten und dann auch jederzeit zurückkommen und halt diese Vorbildfunktion auch so ein bisschen einnehmen. Weil wenn du sagst, das Bewusstsein ist auch eine Hohlschuld irgendwie, dann könnte man ja auch sagen, okay, aber die Möglichkeit, jemandem eine Entschuldigung zu geben, ist irgendwie auch eine Hohlschuld. Also wenn ich sage, du hast die Hohlschuld, dann gebe ich ja auch damit Verantwortung ab.
Aber mega gutes Beispiel, das hatte ich auch schon ein paar Mal in Gesprächen gespiegelt bekommen oder auch selbst angebracht, ist zum Beispiel Fair Talk. Ja, Jens Lehrich, der beginnt jedes zweite Gespräch oder jede zweite Diskussionsrunde mit den Worten: Ja, wir haben natürlich zu diesem Thema auch die vermeintliche Gegenseite angefragt, mehrmals. Wir haben alles versucht. Wir haben es einfach nicht geschafft, einen einzigen Vertreter hier an den Tisch zu bekommen, der die Gegenseite vertritt, weil die einfach nicht mit uns spricht. Und das finde ich halt so, ab dem wievielten Mal, also das passiert jetzt zweimal, dann passiert es fünfmal und dann ab dem wievielten Mal sagst du halt irgendwann so, ey, wir brauchen die eigentlich auch nicht mehr fragen. Die reden, also von denen gibt es ja selbst jetzt immer noch die Blockade des Händereichens.
Safe, also auf so einer medientheoretischen Analyse gebe ich da natürlich recht, aber ich versuche das halt eher auf den Menschen zu projizieren. So, wie kann ich, abgesehen von allen Medien und allen politischen Bewegungen, halt dafür sorgen, dass ich trotzdem in Verbindung bleibe mit den Menschen vor Ort, auch wenn halt die Politik oder die Gedanken, die die haben, von meinen komplett unterschiedlich sind. Weil das ist ja auch was, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so beim Reisen zum Beispiel in Costa Rica, da gab es ja auch teilweise irgendwelche Corona-Geschichten so und den Leuten ist es aber halt egal. So, du kannst dann halt darüber hinwegsehen und merkst, okay, es gibt Wichtigeres als Politik und das ist halt eigentlich so ein Lifestyle, den ich befürworte, einfach selber auch darüber hinwegzusehen und einfach ein bisschen lockerer zu werden. Und ich glaube, dass das dann halt auch zu der Reaktion führt, dass die Leute ein bisschen entspannter werden. So, wenn die merken, okay, du bist gar nicht so verkrampft und auf Wut und ah, ich habe die Wahrheit und du musst dich jetzt entschuldigen und das und das und das, dass das dann auch eher wieder gespiegelt wird von denen. So. Klar, wenn ich jetzt Fair Talk betrachte, dann glaube ich auch, dass sie gute Arbeit machen und bestimmt auch viel von der Gegenseite einladen. Aber das ist jetzt nicht so mein persönliches Thema. So, wenn wir über Medien sprechen, safe. Aber wenn wir darüber reden, Menschen zusammenzubringen, dann, also mir gehört halt nicht Fair Talk. So. Das ist nicht mein Business, deswegen kann ich da nicht reingucken und auch nichts bewirken, aber ich kann in meinem eigenen Umfeld halt was machen.
Ja, ich meine, ich gehe auch, ich habe immer noch meine Probleme, also gerade zum Beispiel als die Maskenpflicht auch fiel, das war so im Frühjahr, Sommer 2022, dann hatte ich so voll lange, hatte ich so dieses, diesen Weltschmerz, dass ich dann auf einmal wieder in Bars sein konnte und in Kneipen und auf Konzerten und dann war wieder alles, jeder war wieder ohne Maske, jeder war wieder entspannt und auch irgendwann hat keiner mehr über das Thema geredet, man hatte auch die Schnauze voll von Corona. Aber ich dachte mir immer so, krass, ich kann mir ab jetzt nie mehr sicher sein oder ich bin mir eigentlich sicher, ich bin immer mit Leuten im Raum, wo wahrscheinlich 70-80% diese letzten 2-3 Jahre irgendwo auch ideologisch mitgetragen und unterstützt haben. Das ist immer noch so eine Art von Entfremdung von der Mehrheitsgesellschaft, die ich bis zum heutigen Tag irgendwie spüre. Also ich, keine Ahnung, ich sitze im Flugzeug oder so hierher und ich weiß so, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so durchgehen würde und ich würde so sagen, hast du Maske getragen, hast du dich impfen lassen, warst du für 2G, dann kriege ich wahrscheinlich diese klassische 70-80% Antwort raus der Leute, die das tatsächlich so mitgetragen haben. Und wir leben halt quasi ab jetzt, es ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen krass, aber man lebt ab jetzt mit diesem Wissen unter seinen Mitmenschen. Das finde ich schon krass, weil ich fand es halt keine Kleinigkeit. Man könnte ja jetzt auch direkt wieder sagen so, hey, entspann dich mal so, ey, irgendwann wächst auch mal Gras über eine Sache und ist dann auch mal gut. Aber wir wissen ja alle, es war halt zum Teil wirklich existenziell, was wir erlebt haben. Also so diese Fragen, keine Ahnung, kommt jetzt die Maskenpflicht, kommt jetzt die Impfpflicht und kann ich mir hier in meinen eigenen vier Wänden noch sicher sein, dass ich nicht irgendwie eine Hausdurchsuchung erlebe? Und tatsächlich eine Strafandrohung bekomme, das war so, das ist so in Mark und Glieder übergegangen, dass ich glaube, dieses, also zumindest für die, die sich dagegen entschieden haben, diese Art von kollektivem Trauma, die ist auf jeden Fall so schnell, ist die nicht aufgelöst. Also da reden wir jetzt nicht von den nächsten 6 bis 12 Monaten, dass das dann einfach irgendwann passé ist. Ich glaube, das ist noch da. Deswegen haben wir ja auch immer noch das, ich meine, wir haben jetzt fast 2024, wir haben immer noch diese Gespräche, weil wir ja merken, es ist eben auch nicht aufgearbeitet. Das ist ja das Krasse. Also in den Schwurbelmedien hast du ständig solche Headlines wie Corona-Aufarbeitung, wo bleibt die Corona-Aufarbeitung? Aber es gab keine Corona-Aufarbeitung. Es gab keine Diskussion bei Maischberger oder bei Lanz oder bei Hart aber fair, wo sie sagen so, das war Corona, wir reden jetzt nochmal drüber, was da eigentlich passiert ist. Hier sind Dr. Wolfgang Wodak und Dr. Sucharit Bhakti und Caroline Kebekus und Till Reiners von Funk.
Ja.
So, das wäre dann halt, ja, und das, ja, ich weiß, ich glaube auch nicht, dass da kann vielleicht auch Ego mit reinspielen, dass man so sagt, ich will euch nicht vergeben oder ich habe mit euch abgeschlossen oder so, aber ich finde tatsächlich, das kennst du ja bestimmt auch, man darf auch nicht zu weich sein oder so und einfach so, wenn man es einfach abhakt, dann ist es ja auch nicht richtig, weil dann ist es nicht geheilt worden.
Ja, das stimmt. Ich würde das auch nicht einfach abhaken, sondern ich versuche halt, oder ich erkenne, okay, es gibt halt keine Sicherheit. Ich kann diese Leute um mich herum, die deutsche Gesellschaft fängt mich nicht auf, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ausgeschlossen werde. Also muss ich selber dafür sorgen. So, dann brauche ich halt mein eigenes Business. Also jetzt nicht nur businessmäßig, sondern halt, dass ich mein Leben selbstbestimmt managen kann, egal was die anderen machen.
Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, das ist ein Grund, warum du so viel unterwegs warst in den letzten 2, 3 Jahren. Ist so, du willst dir diese Möglichkeit schaffen, dass du theoretisch nicht auf Deutschland angewiesen bist, ne?
Ja.
Ja.
Safe. Vielleicht, das ist natürlich auch irgendwo eine Trotzreaktion, aber ich bin dann halt einfach pragmatisch und merke so, okay, wenn ich ortsunabhängig arbeiten kann, dann finde ich halt immer einen Spot, wo ich hingehen kann. So, und es gibt halt überall nice Menschen, wie ich eben schon mal gesagt habe, die einen herzlich willkommen heißen und mit Küsshand begrüßen. Mhm. So, und dann entwickelt man halt irgendwann auch die Perspektive, dass die Leute, die das dann befürworten, sich ja auch irgendwie selber ein Gefängnis erschaffen. So, auch wenn die dann nicht zu Hause sein müssen, sondern mit 2G ins Fitnessstudio mit FFP2-Maske trainieren dürfen. Aber das ist ja schrecklich. So.
Ja.
Wer will das denn, weißt du? Und ich als angeschwurbelter Dude kann halt stattdessen am irgendeinem paradiesischen Strand rumliegen und ein paar Booties beobachten oder so, ein Bierchen sippen abends und hab das beste Leben. Und dann denke ich mir doch, okay, es lohnt sich nicht, sauer zu sein auf die. Ey. Weil die Konsequenz davon tragen sie ja alle selbst.
Jan, du bist ja jetzt schon seit September, glaube ich, mehr oder weniger auf Achse. Wir haben jetzt fast Ende Dezember. Wie ist es denn für dich eigentlich so dieser Switch, weil ich finde ihn ziemlich extrem. Ich bin jetzt gerade mal 2 Wochen on the road, aber so, wenn ich an deutsche Tagespolitik denke, also, was weiß ich, Alter, Annalena Baerbock, Robert Habeck, die Ampel und die ganzen Themen, die man dort so den ganzen Tag, ich habe fast schon das Gefühl, diskutieren muss,
ja,
und sich damit auseinandersetzen. Hast du da auch, also bist du immer so ein bisschen, weil du jetzt auch die letzten 2, 3, 4 Jahre so viel am Reisen warst, bist du immer so ein bisschen entfremdet davon und desillusioniert und hast so einen gesunden Abstand dazu? Oder warst du da jetzt auch im Sommer, als du wieder in Köln warst, warst du da wieder so voll drin und hast dann so eine Transition-Time, dass du das langsam wieder so ablegen kannst?
Nee, also das letzte Mal, dass ich so richtig tief drin war und es mir auch echt schlecht ging, war auf jeden Fall zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown. So, weil da jedem war klar, okay, nicht jedem, aber jeder, der das so ein bisschen hinterfragt hat, wusste, was passieren wird demnächst erneut und wo es möglicherweise sogar hingehen kann. Und da hatte ich halt einfach ganz viel Zeit für Recherche. Daraus ist ja auch dann wieder irgendwo der Podcast entstanden, was ich jetzt ja wieder gutheißen kann, obwohl es damals für mich ganz schlimm war, alles so, ne?
Mhm.
Und irgendwann finde ich halt, dass man vor allem in den Medien immer wieder, egal welches Thema das ist, siehst du halt ein Muster, so. Du musst Artikel gar nicht mehr lesen, weil du vorher schon weißt, was steht da drin. So, welche Intention steckt dahinter, auch wenn eigentlich andere Wörter benutzt wurden. Und deswegen habe ich dann irgendwann halt festgestellt, okay, das bringt mich halt nicht weiter. Ich kann meinen Fokus auf andere Dinge legen, die einen größeren Impact haben, wo ich selber mit glücklicher bin, wo ich was lernen kann, wo ich mich selbst irgendwie erweitern kann, wie ich auch noch andere Leute dann halt so mit ins Boot holen kann. Und deswegen ist das dann schon seit ein paar Jahren gar kein Thema mehr für mich und auch wenn ich in Köln bin, schon gar nicht, weil dann, jetzt habe ich halt auch die Perspektive auf Deutschland, so okay, es gibt schon viele Sachen, die richtig geil sind. Ich liebe den Sommer in Köln, den Herbst, auch den Frühling so. Karneval, da gibt es schon viel, was ich feiere. Die Menschen, die Gebäude, Supermärkte, viel. Und dann weiß ich ja, okay, ich bin auch nicht unendlich lange hier, also appreciate ich jetzt die Zeit so krass, wie es geht und versuche halt alles an den guten Seiten mitzunehmen, bevor dann wieder der dunkle Winter kommt und alle in eine Depression verfallen. Dann denke ich mir halt, okay, in der Zeit nehme ich mir nochmal eine Auszeit von Deutschland, weil das mich schon irgendwo wieder einsaugt. Ne? Das ist dann nicht so, dass ich in die Politik wieder involviert werde oder sonst irgendwas passiert in der Richtung, sondern dass ich halt einfach merke, okay, hier ist irgendwie eine ganz komische Schwingung um mich herum, vor allem wenn es so Richtung Winter geht und die Leute wieder Zeit haben, halt Zeitung zu lesen und so. Dann unterhalte ich mich nicht zwingend mit allen darüber, aber ich merke halt, da, die sind irgendwie wie besetzt, da ist wie so ein Fluch auf den Leuten. Und dann habe ich einfach keinen Bock mehr drauf und hau ab. So. Deswegen fällt mir das leicht, mich davon zu lösen.
Ja, ja, ja. Ja, ich find's schwer diesmal, weil ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, dass ich so richtig ausbrechen darf. Und das ist ja auch irgendwo ein Privileg, aber das ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Aber dass man so, ich glaube, ich lasse gerade mal so richtig krass, was hinter mir so ein Ballast fällt auch. Aber das merke ich jetzt gerade, tatsächlich jetzt erst in diesen Tagen, dass ich auch sehr geplagt davon war, dass die letzten 3-4 Jahre so überpolitisch waren.
Und safe, Alter.
Ich merke auch jetzt gerade erst so, du realisierst Dinge ja immer erst im Kontrast, wird dir deine eigene Position erst bewusst,
ja.
Dass ich habe halt jetzt schon diesen Weltschmerz wieder, dass ich glaube, es wird mir voll schwer fallen, zurückzukehren, weil ich nehme es gerade alles viel gelassener so. Ich verfolge, wie du gerade so schön gesagt hast, du gehst nur so auf die Bild.de Startseite oder Tagesschau. Und ich denke daheim schon manchmal so, interessiert mich nicht. Aber hier denke ich gerade wirklich so,
Digga.
Alter, ja, I don't give a fuck, Mann. Und auch, wie krass identifiziert ihr euch denn mit dieser Tagespolitik? Also es ist wirklich schrecklich. Jetzt ist irgendwie, je nachdem, wann die Folge rauskommt, so, aber jetzt war diese Bauernproteste irgendwie, sind jetzt gerade in Berlin. Und dann war jetzt, das ist das Einzige, was ich gerade mitbekommen habe, ist bestimmt voll rudimentär. Aber es gibt in Pirna irgendwie, in Sachsen natürlich, gibt es jetzt einen AfD-Bürgermeister. Oh, pro, anti, Headline, Tim Kellner, Reitschuster. Na, ist mir doch scheißegal. Also es füttert einfach wieder so beide Lager, driften wir nach rechts. Oh, das böse System will nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die AfD auch meine. Also es ist alles richtig Matrix. Das ist alles noch immer die Matrix, weil ja. Die nächste Stufe ist nämlich, da können wir auch wieder den Bogen schlagen, du machst dann irgendwann nach Stage Green. Sorry, ich bin komplett hängen geblieben darauf. Es kommt dann, also mein persönliches Ziel oder mein Erstreben und was ich auch glaube, wohin wir im 21. Jahrhundert so als westliches Kollektiv gehen, im besten Fall als Utopie, ist halt dieses Stage Yellow und das ist das integrale Bewusstsein so. Und es ist halt die Vorstellung, dass du einfach mal realisierst, dass es eigentlich, dass beide Seiten aus ihrer Warte, aus der besten Intention heraus argumentieren.
Normal.
Und dann merkst du so, ah krass, ich bin ja selber voll der Zirkusclown, wenn ich innerhalb dieses Zirkuses mich für ein Lager entscheide und dann so hate gegen die andere Seite. Die Grünen und die wollen unsere Kinder schwul machen und sowas. Und die andere Seite sagt, oh, die driften alle nach rechts und der Ketzer der Neuzeit, das ist voll der Nazi und so. Und beide Lager sind so, du musst es transzendieren und sagen, hey, vom Entweder-Oder zum Sowohl-als-auch. Also so am Ende, was bringt uns wirklich weiter? Was macht uns wirklich friedvoller? Und was bringt uns wirklich irgendwie auch so zu uns selbst zurück, zu einer Art von Glückseligkeit? Das ist nicht so einfach und das ist aber tatsächlich revolutionär, glaube ich. Aber dann kommst du halt nicht mehr auf, also Twitter ist zum Beispiel so ein Sündenpfuhl irgendwie, da gehst du wirklich drauf und du erlebst nur so Meinung, 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 Meinung. Das ist mega schlimm, das ist mega wichtig, das ist mega scheiße. Und du denkst aber irgendwie, also der eigentlich gesunde Reflex, glaube ich, das wirklich integrale Bewusstsein ist irgendwann, dass du immer so intuitiv den Schließen-Button drücken willst, weil du so sagst, ich bin gar nicht mehr in dieser Welt des Wir gegen die.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, richtig abgefahren. Ja.
Safe. Und das ist ja auch, also glaubst du, dass das ist, was auch erfolgreich ist oder was die Welt braucht, ja, aber ist die Zeit schon reif dafür? Oder, weil ich habe manchmal das Gefühl, seitdem ich halt angefangen habe, mehr zu chillen und zu versuchen, alle zu verstehen und vor allem auch keinen unnötig zu haten, geht auf jeden Fall der Erfolg, so was Klicks und den ganzen Spaß angeht, halt runter.
Ja, voll. Ja. Ja.
Ja, also, auf jeden Fall. Ist das noch zu früh oder wann ist es soweit, dass die Menschen das auch brauchen, so ein bisschen? Auf der anderen Seite auch mal kurz Shoutout so an die Leute, die das jetzt den Kanal irgendwie noch weiter promotet haben. So, ich habe echt gedacht, was geht jetzt ab? So in den letzten 6 Monaten fast nichts gemacht, so 1-2 Folgen. Alles growt weiter, also vielen Dank auch dafür. Ne? Aber glaubst du, dass du mit deiner Arbeit da auch auf dem richtigen Weg bist, dass das angefragt wird?
Ja, voll witzig. Ich bin genau in der gleichen Situation. Ich hatte jetzt eine englischsprachige Folge. Ich hatte ein Gespräch geführt. Fand ich mega die wichtige Folge für mich persönlich. Ich hatte, ich denke, wie wir alle, und mir hat auf jeden Fall so eine gewisse Männlichkeitsfigur, so eine Vaterfigur gefehlt, was diese ganze Sexualität und sowas angeht in der Pubertät, so im Entdecken meiner eigenen Sexualität.
Wie meinst du das, so priestermäßig?
Nee, ich meine das im Sinne von, also du hast keine Ahnung, wie du Girls klar machst, du bist irgendwie der krasseste Larry und du hattest noch nie Sex, so. Und dann war es halt voll, weil wir hatten ja alle schon das Internet. Was du halt irgendwann entdeckst, ist, es gibt eine komplette Community, die dich auffängt und die dich an die Hand nimmt und die dir sagt, ich kann dir zeigen, wie das funktioniert und ich bin mir sicher, wir können an dir arbeiten. Du brauchst ein bisschen Style, du brauchst ein bisschen Inner Game, du brauchst ein bisschen Pickup-Coaching. Mhm. Und dann landest du halt irgendwann, früher oder später, da waren wir bestimmt alle mal, landest du halt in dieser Pickup-Bubble, wo du so merkst, so okay, mit diesen so und so Schritten, hier gibt es eine Anleitung irgendwie, keine Ahnung, hast du halt irgendwie das erste Mal in deinem Leben Sex oder hast du öfter Sex oder bist du generell irgendwie charismatischer und so.
Ja.
Und aus der Zeit kannte ich halt noch Sascha Daygame, der ist halt einer so von den OGs, der hat damals diese Infield-Videos gemacht, 2011, 2012, so als YouTube auch noch gar nicht so krass war. Und ich habe halt grundsätzlich immer Respekt, so ich sage immer Respect the Architect, also alle, die irgendwie früh bei was die krassesten waren, sage ich halt so, ey, die waren cool. Die haben was Revolutionäres gemacht, vor allem, weil das ja auch übel verpönt ist. Also gerade, wir haben es wieder davon gehabt, dritte Welle Feminismus und sowas, da sind Pickup-Artists ja irgendwie fast Vergewaltiger oder so. Jedenfalls habe ich Kontakt zu ihm hergestellt. Er hat mir zugesagt, er ist mittlerweile halt, er hat es voll transzendiert. Er hatte dann irgendwie eine Phase, wo er zwischen 35 und 40, er ist jetzt, glaube ich, Anfang, Mitte 40, hat er halt so freiwillig 5 Jahre lang keinen Sex gehabt, obwohl er aus dieser Pickup-Culture kam und hat sich halt nur noch so dem Spirituellen zugewandt und ist mittlerweile halt nur noch so into, er macht halt so conscious Comedy mittlerweile, also er hat gar nichts mehr mit Pickup am Hut und versucht halt so ein bisschen politically incorrect so, aber gleichzeitig so holistisch denkend, einfach nur noch Comedy zu machen und gibt irgendwie geil. Retreats und redet nur noch von Love und Consciousness und Selbstermächtigung und so.
Das klingt ja echt so, als müsste ich mir das mal reinziehen, oder?
Genau, Sascha Daygame. So, er nennt sich auch nicht mehr Sascha Daygame, weil dieses Daygame-Ding, also Daygame ja, kennst ja. du, ne? Also du laberst Frauen während des Tages an.
Nicht in der Nacht.
Genau, weil er halt nie auf Clubs stand und auf Bars, weil er halt so dieses Laute und Überdrehte und sowas okay. nicht gefeiert hat, sondern er hat es am Tag gemacht. Dann habe ich mit ihm geredet. Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
2 Stunden lang Podcast aufgenommen oder 1,5 Stunden Addictive Programming. Ich habe nur Hate bekommen. Ich habe jetzt 7.100 Abos gehabt oder sowas. Ich habe 60 Abonnenten verloren. Ich habe noch nie Abonnenten verloren. Also vielleicht mal 2-3 Abonnenten verloren. Aber auf einmal so wirklich bam, 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 bam. Jeder zweite Kommentar so, warum zur Hölle soll ich mir das geben? Das ganze Interview ist ja auf Englisch. Muss man jetzt im eigenen Land schon Englisch sprechen? Die Besatzersprache und sowas. Und dann merke ich halt so, dann denke ich halt so, okay, man kann sagen, man dünnt den Kanal halt ein bisschen aus, also du, yeah. You get rid of the people you can get rid of, so.
Schon wieder Englisch, bruv.
Ja, scheiße, Mann. ist ja eigentlich sonst gar nicht angesagt bei Trolling Professional. Nee. Aber, klar, du kannst es natürlich so sehen, okay, man trennt die Spreu vom Weizen, jetzt gehen halt mal die Leute, die man eh nicht auf dem Kanal haben will. Aber zu der Frage, ich war geschockt darüber, wie krass close-minded die eigene Bubble, und ich meine, es gilt nicht für alle, so 98% sind immer noch am Start. Ein paar haben es auch gefeiert. Aber das war halt so dieses, wollt ihr ernsthaft, dass ich jetzt sag so, Annalena Baerbock kann kein Englisch? Alter, wollt ihr das den ganzen Tag hören?
Yeah.
Dann hört Paul Brandenburg, Alter.
Ja, genau. Und jetzt können wir mal entweder überall abhaten gegen die anderen Creator, so aus dem Bereich.
Ja.
Oder haben die noch nie bemerkt, also ich frage mich halt immer, machen die aus Intention immer dasselbe, um halt erfolgreich zu sein, um ein Business zu machen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann? Oder wo, also gibt es keine anderen Themen, für die sich interessieren? Gibt es nicht wichtigere Themen? Kann man nicht auch mal irgendwas Schönes einfach erzählen oder so? Aber das ist schwierig zu sagen, weil auf der anderen Seite habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich nichts gemacht habe, kamen aber trotzdem halt ein paar Leute dazu, die vielleicht auch das Ganze langsamer konsumieren, dann auch mal irgendwie ein bisschen ergebnisoffen sich was angucken, mal eine komplett andere Folge irgendwie genießen oder vielleicht auch verwirrt sind so. Aber das sind ja eigentlich Leute, mit denen ich mich auch umgeben will, die das halt reflektieren können dann auch einen echten Mehrwert daraus haben. Weil ich sehe halt nicht, dass ich Leuten Mehrwert gebe, wenn ich die voll in ihrem Bewusstsein drin halte. So.
Ja, voll, voll. Ja. Ich könnte so viel dazu sagen. Also zum einen, ich glaube, wenn ich jetzt Paul Brandenburg sage, ja, ich glaube, die machen so ein bisschen, die melken die Kuh. Die sagen halt im Endeffekt, es funktioniert, never change your running system. Und wir haben immer die gleichen 40.000 Leute, die den Podcast hören und die wollen halt hören, dass Annalena Baerbock einen Sprachfehler hat. Aber dann denke ich mir halt so, okay, das finde ich halt 10-mal lustig und so aber wie lange finde ich es noch lustig? Ist es beim 100. Mal? Ist es beim 100. Mal noch lustig? Ernsthaft? So, dann ist meine Antwort halt so, nee, dann irgendwann will ich mal was Neues hören, genau. Oder ich meine, das macht ihr ja auch so ein bisschen. Ich gehe ja dann fast schon irgendwann, ich mache ja dann den Devil's Advocate fast schon,
ja,
und will dann irgendwann mal bewusst die Position der Grünen irgendwie vertreten, weil ich sage, das ist fast schon wieder mehr eine Kunst oder irgendwie erfordert mehr Anstrengung und fordert mich mehr heraus. Und dann gehst du ja eben auch wieder in dieses Brückenbauen. Auf einmal sagst du doch wieder, aber haben sie nicht bei ein paar Sachen doch auch einen Punkt? Ey, zum Beispiel, das sage ich schon immer, es gibt doch dieses, oh, die wollen die Autos verbieten in den deutschen Städten und sowas. Und ich denke mir aber so, weißt du, was mega der krasse Stressfaktor ist, gerade wenn du hier in Asien bist? Autos, Alter. Yeah. Autos sind ein großer Stressfaktor. Alles, was motorisiert rumfährt. Und wahrscheinlich gibt es jetzt hier, ich weiß, du hast auch ein cooles Publikum, aber für sowas gibt es irgendwie immer Hate, wenn du so sagst, ja, aber irgendwo ist ja schon was dran. Die Lebensqualität von motorisierten Fahrzeugen leidet extrem durch motorisierte Fahrzeuge. In asiatischen Großstädten ist es noch viel krasser. Weil da halt alles auch noch so richtig rattert und irgendwie knarrt.
Mhm.
Aber auch bei uns, so Straßen sind eigentlich das Stressigste an den deutschen Städten, weil da halt laute, stinkende Sachen rumfahren. Wo ich dann halt wieder diesen grünen Ansatz, ja, was ist ein Lastenfahrrad, kann man sich über ein Lastenfahrrad nur lustig machen? Ausschließlich. Oder gibt es nicht auch irgendeinen Aspekt daran, der irgendwie feierbar ist?
Das Problem ist halt, was ich sehe, das Lustige daran ist halt die politische Komponente. Weil sie dann versuchen, das halt über alle zu stülpen, so wie Wärmepumpen oder so.
Voll.
Vielleicht ist eine Wärmepumpe für manche ja eine gute Idee, so, aber du kannst es halt nicht ideologisch über Gesamtdeutschland legen. So. Und deswegen denke ich halt, dass der Weg ist, auf jeden Fall für mich, mein eigenes Ding halt zu entpolitisieren und halt zu versuchen, über die Themen zu reden, wenn die mich interessieren. So. Wenn nicht, dann sollen das andere machen. Ne? weil das ist ja auch wieder das Ding, das Problem auch in allen Seiten der Medien. Plötzlich interessierst du dich zum Beispiel für Corona, weil du dann selber auch darunter gelitten hast. Aber im gleichen Atemzug wirst du dann ja auch konfrontiert mit 10 verschiedenen anderen Themen, zu denen du dann gefälligst auch auf der Ebene, auf der du halt unterwegs bist, Partei ergreifen sollst. Mhm. Und dieses Partei ergreifen ist halt eigentlich schon der Fehler, wenn du gar keine Ahnung hast davon.
Das hat man ja auch gemerkt. Es gab ja so eine ganz interessante Entwicklung. Also vor Corona gab es ja schon die freien Medien, aber da gab es ja so ein extremes Lager. Zum Beispiel KenFM war tendenziell eher so ein bisschen links progressiv. Und dann rechts hattest du irgendwie sowas wie Kompakt oder Sezession, Martin Sellner oder sowas, die alle irgendwie so ein bisschen systemkritisch sind, aber aus ganz unterschiedlichen Ecken kamen. Und Corona hat es ja alles so krass vereint. Auf einmal haben Leute miteinander geredet, die niemals miteinander geredet hätten, weil es ist ja fast schon so wie dieses, man hat dann einen gemeinsamen Feind, dann ist man sich nicht mehr so ganz so Spinnefeind.
Was ja erstmal auch nicht schlecht ist, dass sie miteinander reden. So. Mhm. Aber es hat halt zu keinem positiven Output geführt, aus meiner Sicht.
Ja, und dann ist ganz interessant gewesen, ich finde, dann hat dieser Ukraine-Krieg hat dann wieder diese eigentlich zusammengewachsene Medienlandschaft, hat sie wieder ein bisschen gespalten, weil du hattest dann zum Beispiel auf einmal so Leute wie Reitschuster, die halt voll antirussisch sind und sowas, wo alle so gesagt haben, was, der Reitschuster, ich dachte, der ist bei uns, der ist doch bei uns. Genau. So, und dann hast du gemerkt, dass es so gespalten hat. Und dann zum Beispiel dieses Israel-Ding hat wieder, es hat es nochmal so geviertelt.
Ja.
Und ich finde voll interessant, dass es jetzt wieder ein bisschen zerklüftet, wo es davor zusammengewachsen war. Das heißt, man merkt, es gibt eigentlich auch nicht den Schwurbler.
Ja, das hat man halt gedacht. Ne? Deswegen, es war ja schon so ein bisschen revolutionäre Stimmung, auch während Corona, würde ich sagen. Wenn du die Demos gesehen hast oder so, da war bestimmt auch viel Einheitsgefühl irgendwie dabei und so. Ah, jetzt verändern wir was. Aber deswegen glaube ich auch, dass auf der politischen Ebene gar keine Lösung ist. So, du kannst ja keine Partei hinstellen, weil das System an sich schon so konstruiert ist, dass du halt auf dem Weg nach oben entweder korrupt wirst oder halt bestechlich bist oder durch das System so konditioniert wirst, dass du halt automatisch ein Parteisoldat sein musst, damit du überhaupt erfolgreich sein kannst. So, weil du sonst ja genau dasselbe widerfährst, was dir jetzt auch im Kleinen, sage ich mal, widerfahren ist, dass du halt ein paar Follower verlierst, so, wenn du eine Partei hinter dir hast und auf einmal hast du in einem bestimmten Bereich eine andere Meinung als die Leute unter dir, bist du halt auch weg. So, das heißt, da sehe ich keine Bewusstseinsentfaltung. Es ist einfach nicht möglich, so wie es im Moment funktioniert. Und ich denke halt, dass der bessere Weg ist, einfach zu sagen, zum Beispiel, ich bin bei weitem kein Grüner, auf gar keinen Fall so, aber ich feiere halt schon einen veganen Lebensstil, weil ich einfach denke, das ist fair für Tiere. So. Für mich ist es auch gut. Also mache ich das halt einfach und versuche mit Leuten darüber zu talken und vielleicht kann ich hier und da mal einen Gedanken säen und dann irgendwann sagt mir einer, ja, okay, ich probiere das jetzt auch mal aus, so, aber nicht mit diesem, ah, jeder muss das jetzt machen. Und außerdem, wenn du vegan bist, dann darfst du auch auf gar keinen Fall die Corona-Impfung nehmen. Das hat zwar keinen Zusammenhang, aber ihr seid jetzt die Donnerschock-Army sozusagen, die Donnerschock-Partei. So. Das ergibt gar keinen Sinn. Ja.
Ey, das ist auf jeden Fall, das ist genau der Punkt, ja. Ja, genau, am Ende appellieren an Individualität und das, die angenehmsten Veganer sind doch die, die niemandem davon erzählen und die nie preachen, sondern die dieses, ist es nicht Mahatma Gandhi, sei selbst die Veränderung, die du dir in der Gesellschaft wünschst und ich halt aber meine Fresse. Aber im besten Fall sehen die Leute, ah, guck mal, bei Jan läuft, Jan ist ein stabiler Dude und er ist auch noch vegan, vielleicht ist es gar nicht so falsch, was der so macht und welchen Lifestyle der so lebt. Und dann überzeugt man so durch die Action und nicht durch das Preachen, so durch die Worte und diesen Appell und durch das Missionieren.
Safe. Und ich glaube, das können wir halt auch mit unseren Shows machen. So ist voll die Selbstreflexionsfolge gerade irgendwie. Mhm. Wahrscheinlich ultra langweilig für die Zuschauer da draußen, vielleicht aber auch nicht.
Oder
gerade ein bisschen Real Talk, Alter. Vielleicht was Neues, was Frisches so.
Ja.
Hast du denn dir schon überlegt, wie du dann jetzt auch dein eigenes Ding weitermachen willst, wenn du wieder nach Deutschland kommst?
Ja, genau. Also wir sind halt genau auf diesem Level, dass wir sagen, eigentlich ist der am Puls der Zeit sein und zu checken, was gerade abgeht, ist eigentlich dieses Verständnis zu haben, wir wollen nicht weiterhin irgendein Lager bedienen Und wir wollen auch, das hast du gerade auch ganz gut angesprochen, so eine Army, wir wollen auch keine Army hinter uns haben, die so sagen, genau so wie Addictive Programming das immer sagt, so sehe ich es auch. Sondern, dass man das immer mal wieder auch so bricht und dann vielleicht eine Position einnimmt, die die Zuschauer gar nicht erwarten. Oder immer mal wieder den Devil's Advocate spielt, weil man sich da viel mehr hinterfragen muss. Und das ist viel interessanter und zielführender. Und da kommen ja auch unsere beiden Metiers so ein bisschen zusammen. Ich meine, ihr habt euch ja auch so ein bisschen dafür entschieden, so wie das Snicky auch macht, dass man so ein bisschen über diese subversive Art und Weise die Realität betrachtet, dass man nie so richtig zu greifen ist und eigentlich ein bisschen mit diesen ganzen Konstrukten spielt und die so aufbricht und sagt so, vielleicht wisst ihr am Ende des Tages sogar gar nicht so richtig, wo wir stehen, aber dann sind wir nie, wir bieten nie eine perfekte Identifikationsfläche.
Ja.
Das finde ich mega geil, das finde ich interessant.
Das ist ja auch das Geile an Comedy und Entertainment an sich, dass du halt, also an unpolitischer Comedy und Entertainment an sich, nicht jetzt so funkmäßig, dass du halt, oder zum Beispiel, ich selber weiß auch gar nicht so genau, wo ich manchmal stehe, wenn ich jetzt das und das Video mache für Trolling Professional und einen richtig miesen Deepfake und wo jetzt auf einer oberflächlichen Ebene nur Scheiße gelabert wird,
ja,
in der Talkshow, dass dann Leute nicht verstehen. Aber eigentlich zeigt das ja die Hyperabsurdität der Realität an sich. So, es ist egal, ob du jetzt links, rechts, liberal oder was auch immer bist. Du siehst das und du erkennst irgendwie, das ist richtig dumm. Aber vielleicht kannst du auch ableiten, dass die Präsentation und auch die Parodie auf die eigentliche Realität auch richtig dumm ist. So, und dann ist meine Hoffnung, dass du halt ohne Politik irgendwie damit weiterarbeiten kannst und dich auch von dieser dunklen, mediengemachten Dystopie von du bist das oder das, so dass du halt einfach nur noch darüber lachen kannst irgendwann.
Ja.
Und dadurch, dass das halt nicht mehr so serious takes in deinem normal life einfach weitermachen kannst. So.
Ja, Mann, ich habe gerade ein Video in der Pipeline, beziehungsweise das skripte ich gerade, das beschäftigt sich genau damit. Und zwar verbinde ich so ein bisschen KI und Deepfakes mit dem, es gibt einen bekannten medienwissenschaftlichen Aufsatz oder so ein Essay aus den 20er, 30er Jahren. Den nimmt man irgendwie auch durch, wenn man so irgendwas mit Kommunikationswissenschaft studiert. Der ist von Walter Benjamin. Der heißt Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ja. Schon mal gehört?
Nee, aber ich glaube, ich weiß, was es meint.
Genau, und es ist ja klar, dass irgendwann spätestens als irgendwie, okay, der Buchdruck war vielleicht ein früher Vorläufer davon, aber spätestens als man irgendwie Fotografien perfekt kopieren konnte oder Schallplatten und Audioaufnahmen und Fotos, dass man so gemerkt hat, okay, das Gemälde an sich verliert auf eine gewisse Art und Weise den Wert in dem Moment, wo es kein Original mehr gibt. Es gibt das Konzept eines Originals eigentlich nicht mehr,
ja,
weil die Kopie ist nicht nur annähernd perfekt, sie ist perfekt. Es ist original die Mona Lisa.
Und das machen Deepfakes mit Politik auch.
Digga, ja, Mann. Und die Conclusio von Walter Benjamin, der war halt Philosoph, Medienwissenschaftler, das ist wie gesagt bald 100 Jahre alt, was er dazu geschrieben hat. Aber er hat es positiv gesehen, das ist das Spannende daran. Weil er meinte, in dem Moment, wo das Kunstwerk kopierbar ist, stehe ich nicht mehr unter diesem Zauber, unter diesem Bann. Ich stehe nicht so davor in so einer krassen Demut und bete das Gemälde an und sage so, wow, krass, schaust, sondern es ist kopierbar und ab dem Moment kann ich auch so ein bisschen damit spielen, kann ich dieses ganze Ding brechen, ich kann remixen so. Und tatsächlich findet dann die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk zum ersten Mal statt, weil ich sage, ich bin nicht mehr unter diesem Bann, sondern ich auf einmal gibt es eine Metaebene zu dem Kunstwerk. Es gibt dann von Mona Lisa so diese Memes, wo sie so einen Schnauzer hat oder wo sie irgendwie als Markus Rühl als Mona Lisa.
Ja.
Und dann merkst du aber viel mehr, was Mona Lisa eigentlich ist in dem Moment, wo sie nicht mehr nur einzigartig alleine so wie so eine Heilige existiert. Und jetzt hast du Deepfakes. Und du guckst dir halt Maischberger an und du bist immer so unter diesem Bann, dass die dort halt die Wahrheit quasi debattieren.
Aber die sagt im ersten Moment, kann die Jugend in Deutschland noch richtig ficken? Das ist das Thema der heutigen Sendung.
Genau, genau. Und dir wird in dem Moment verliert Sandra Maischberger ihren Zauber, weil du merkst, krass, eigentlich ist dieses, kann die Jugend heute eigentlich noch richtig ficken, gar nicht so arg anders als das, was Sandra Maischberger sagt.
Vor allem, wenn die beiden Leute, die halt in der Talkshow sind, sich dann noch heftig über diese Frage streiten. So, ja, total, richtig schlimm, die Jugend in Deutschland kann gar nicht mehr ficken oder der eine mag lieber Afrika-Ärsche, der andere nur Deutsche, so. Das ist einfach so hyper absurd, dass die, das Ziel dahinter natürlich ist, dass die Leute dann vielleicht beim nächsten Mal die Talkshow gucken und checken, diese Frage ist geisteskrank behindert. So.
Genau.
Oder das Geile daran ist ja, es gibt ja auch voll viele Leute, die das überhaten, was mit KI abgeht oder ob du jetzt, keine Ahnung, digitale Kunst machst oder KI-generierte Songs oder so. Aber ich finde halt, dass das die Kunst einfach auf ein ganz neues Level hebt. So, es gibt einfach mehr Kunst, es gibt bessere Kunst, es gibt authentischere Kunst. Es gibt Kunst, die viel mehr Potenzial hat für Verwirrung und für Provokation zu sorgen, für subversive Gedankengänge. Oder es ist für mich auf jeden Fall viel leichter geworden, meine Gedanken Materie werden zu lassen, sage ich mal. Und das ist natürlich auch irgendwie chaotisch, ne, wenn man das jetzt so philosophisch betrachtet und vielleicht auch so ein bisschen spirituell, dann sagt man so, ja, der Teufel macht das Chaos und unsere ganze Gesellschaft geht den Bach runter.
Mhm.
Da reite ich aber auch so ein bisschen die Welle und denke mir so, okay, ich feiere das und ich pushe das auch ein bisschen, weil ich ja will, dass ihr erkennt, dass das alles keinen Sinn ergibt und in die Eigenverantwortung kommt. So.
Ja.
Das führt uns auch wieder so ein bisschen zurück zu dieser neuen Ebene der Schwurbler, die jetzt so christlich sind und fundamentalistisch und bibelmäßig beten. So. Bin ich einfach nicht dabei. So. Ich finde, der Teufel hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn das das ist, was der macht. So. Wenn der, wenn du den halt in Balance, sage ich mal, anrufst und sagst, jo, Teufel, gib mir mal ein bisschen Power, damit ich fighten kann für ein freies Leben, so, dann warum nicht?
Genau, das ist zum Beispiel auch die Kritik an, zum Beispiel Jordan Peterson sagt doch immer, räum dein Zimmer auf. Räum dein Zimmer auf.
Unser Zimmer ist immer crispy clean.
Es ist wirklich extrem crispy clean. fast schon so ein steriles Arztzimmer hier, so mit weißen Wänden überall.
Das ist auch ein Studio, was wir extra angemietet haben, so by the way.
Ja, stimmt. Und da ist aber zum Beispiel auch, genau, du hast es gesagt, ich finde, der Teufel ist ja eigentlich auch schon wieder so ein biblischer Begriff. Sagen wir einfach mal, das Dunkle oder vielleicht der Schatten, den kennen wir ja alle auch in uns. Also wir haben Momente, wo wir traurig sind oder frustriert oder wütend, zornig. Und dann könnten wir ja sozusagen, unser ultimatives Lebensziel könnte sein, uns von allem Schlechten zu befreien. Aber tatsächlich wäre ja wieder das integrale Bewusstsein, wäre, dass dir klar wird, dass es die dunkle Seite gibt und dass sie zum Hellen dazugehört, so als Co-Interdependenz irgendwie.
Yin und Yang, bruv.
Yin und Yang. Und du merkst so, ah, okay, es ist eigentlich auch nur böse oder dunkel oder schlecht aus einer gewissen Perspektive heraus. Gestern hatte ich nach einem Dreh und wir waren am Strand. Ich habe ein Porträt von einem Kopangan-Thai-Sänger hier aufgenommen. Und dann fing es an zu regnen. Gerade als der Sonnenuntergang einsetzte, wir hatten so die letzte Scene im Kasten. Und dann fängt es an zu regnen. Und wir alle rennen so, um uns irgendwie unterzustellen, weil es wirklich anfing zu prasseln hier in Thailand. Und dann, wir hatten es den ganzen Tag auch so ein bisschen. Er war halt auch so, er hat mir erzählt, er hat sich halt die Haare irgendwie geschnitten und hat dann gemerkt, wie die Haare auf dem Boden lagen, dass die Haare eigentlich halt irgendwo ein Teil von ihm sind. Aber in dem Moment, wo sie auf dem Boden liegen, merkst du so, dass sie halt kein Detail von dir sind. Also dein Körper gehört literally nicht zu dir. Du bist nicht, du kannst ja auch die Fingernägel schneiden. So, also irgendwie ist das Ganze ja auch fluide und nicht zu 100% ganz genau du, so wie sich selbst unsere Zellen irgendwie erneuern.
Das hat dir der Thai-Mensch.
Ja, okay. Mann, richtig abgefahren. Und dann, als es anfängt zu regnen, sag ich so zu ihm, hey, voll krass, dass wir alle rennen und ins Trockene kommen wollen. Wir könnten theoretisch jetzt auch im Regen tanzen, weil der Regen an sich ist nichts Schlechtes. Es kommt nur darauf an, wie wir ihn interpretieren. In der Regel aber interpretiert man Regen als was Negatives. Warum? Weil wir in Stage Orange sind in der Regel und wir müssen hustlen und wir wollen von A nach B kommen und dann ist Regen immer hinderlich, weil ich will nicht nass werden.
Mhm.
Ist eigentlich nur aus dieser Perspektive ist Regen was Schlechtes. Und ich glaube, so ist es mit allem. Also ich glaube, du findest tatsächlich zu jedem Satz, den du formulieren könntest, könntest du immer sagen, das ist gut, weil, du könntest aber auch immer sagen, das ist schlecht, weil. Das ist eigentlich ziemlich abgespaced.
Ja, normal. Ich glaube, das gehört ja auch zu einer gesunden Entwicklung dazu, dass man halt irgendwann mal sich auch seine dunklen Seiten eingestehen muss, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau was, vielleicht du bist faul oder du bist gierig oder was. Aber nur wenn du halt erkennst, dass du das in dir hast, nur dann kannst du ja damit arbeiten oder erkennen, wo das herkommt. So, vielleicht bist du ja gar nicht faul, sondern du warst halt einfach nicht gemacht für die Schule oder so.
Mhm.
So, wenn du das nicht zulässt, dass das hochkommt, dann hast du auch keine Chance, halt gesund in eine andere Richtung weiterzuarbeiten. So.
Das ist auch abgefahren, wenn man, wenn einen was aufregt bei jemand anderem, wenn einen was stört, also zum Beispiel, keine Ahnung, jemand schmatzt beim Essen, jemand lässt seine Sachen ständig rumliegen, jemand ist, ich weiß nicht, warum du schmunzeln musst.
Nicht wegen dir, wegen Thorsten.
Und dann merkst du ja voll oft, das integrale Bewusstsein natürlich dazu ist, du bist faul und lässt deine Sachen einfach rumliegen und eigentlich müsste man dann immer ergänzen, so wie ich auch. Weil wir sind alle faul, wir kennen es alle, aber manchmal kommt es halt so, manifestiert sich es irgendwie bei jemand anderem so im Außen und dann projiziert man halt alles auf den, der andere ist nicht nur faul, der ist generell eh voll blöd und scheiße und mir würde sowas nie passieren und dann fängt man voll an, überheblich zu werden und zu vergessen, dass es eigentlich gerade nur so diese Schattenseite ist im anderen, die man selbst auch hat, aber du hast halt gerade dein Shit together und der andere nicht und jetzt wirst du voll judgy.
Ja, das so. Erinnert dich vielleicht auch an dein eigenes Trauma und dann kannst du es halt einfach auf den anderen ablegen. So.
Ja, ablegen. Sag mal, wir haben doch noch so einen Chang.
Oh ja, wir haben noch einen Chang.
Sollen wir uns noch eins teilen?
Wir können es noch eins teilen, Brev. Dann okay, nice. Kannst du das rausholen aus dem Kühlschrank. Oh, eine kurze Werbeunterbrechung. Und ihr bekommt mit dem Code DONNERSHOCK20, kannst du mal kurz das T-Shirt in die Kamera halten, Bro, 20% auf alles bei Trolling Professional, außer Aaron Moorhoff. Merch. Dafür braucht ihr den Aaron Moorhoff Code, den ihr nicht hier bekommt, sondern woanders. Aaron Moorhoff ist nicht Teil von Donnerschock, aber er ist ein Gast und bekommt ein Bier geschenkt, denn sonst würde er hier an diesem Podcast nicht teilnehmen.
Das war die Bedingung.
So, dann herzlich hier willkommen zurück in der Sendung. Kurze Werbeunterbrechung. Kauft auf jeden Fall bei Trolling Professional ein. Ich habe gehört, das ist auch ein Bio-Shirt, nicht wahr?
Ich muss echt sagen, also du hast zwar gesagt, ich soll das unbedingt dazu sagen und ich krieg dann nochmal ein halbes Bier, aber das ist eine extrem gute Qualität. Nice. Nein, tatsächlich ist die Bio-Qualität von dem Trolling Professional Shop so spürbar. Ich merke auch jetzt erst so richtig, dass ich halt immer irgendwelche T-Shirts kaufe und nie auf Bio achte.
Oh.
Sollte ich vielleicht mehr, das wäre so dieses Stage Green, weißt du, so doch halt denken, hey, ja, es kostet 15 Euro mehr. Kennst du das, dass in dem Moment, wo man Geld hat, dass man auf einmal Sachen wertschätzt, weil man sich die Wertschätzung leisten kann?
Safe.
So, das finde ich voll interessant. Du gehst zum Beispiel mit 18, gehst du nicht zum Bioladen. Weil du hast halt irgendwie immer nur so 5 Euro.
Aber
das
hat auch,
wenn du einen Cheeseburger kaufen
kannst. So, warst du schon mal so ein bisschen irgendwie in Manifestieren oder Geldgame so drin?
Im Manifestieren oder Geldgame?
Ja, so, weil es gibt ja auch viele Coaches, die sagen, dass man sich auch mal irgendwas leisten soll, weil zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie in einem ultra nice Anzug rumläufst oder so, dann hast du halt eine andere Haltung, eine andere Ausstrahlung. Du fühlst dich einfach besser.
Mhm.
Und das ist auch so, wenn du halt Merch bei Trolling Professional kaufst. Weil du weißt dann, okay, ich habe jetzt mal 30 Euro hingeblättert oder dem Donnerschock 20-Code nochmal 20% gespart. Aber ich glaube, dass da wirklich was dran ist, halt, als wenn du jetzt einfach die ganze Zeit gierig bist und dein ganzes Geld für dich selbst reinhasselst und dann zu Kick einkaufen gehst. Irgendein Teil in dir weiß halt immer, dass du nur 3 Euro für so ein extrem räudiges, von Kinderhänden gefertigtes T-Shirt gerade trägst, während du in den Spiegel guckst und dir versuchst einzureden, dass du ein geiler Typ bist. So. Nein, Digga.
Ja, also mit so einer Binsenweisheit könnte man jetzt sagen, Kleider machen Leute ist so ein bisschen so die Märchenvariante davon.
Aber ein bisschen true ist es ja.
Genau. Ich bin auch voll bei dir. Ich will nur sagen, ich glaube auch, dass wenn man sozusagen immer, es gibt doch auch den Spruch, sparen ist teuer. Also ich finde, langfristig merkt man auch, man verliert Dinge auch nicht so schnell, wenn sie viel gekostet haben, weil auf einer unterbewussten Art und Weise weiß man doch, dass sie dann einen anderen Stellenwert für einen haben.
Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene psychologische Effekte, die da so zusammenkommen, auch das ist auch wieder so ein Ding aus dem Coaching-Bereich, wenn du halt viel Geld ausgibst für irgendein Standard-Coaching, was dann über 2 Tage geht und dich irgendwie, keine Ahnung, fit macht mit Finanzen oder was weiß ich, dann bist du halt committed. So, dann willst du die Informationen aufsaugen, du willst jede Sekunde bewusst sein und einfach diese Inhalte wirklich aufnehmen, wie ein Schwamm auch eine Wasserflüssigkeit aufnehmen könnte. Weil wenn du es einfach kostenlos auf YouTube konsumierst, was inhaltlich vielleicht das gleiche ist, hast du gar kein Commitment.
Ja, voll, Mann. Ja.
Deswegen, das ist schon irgendwie true.
Ey, aber könnte man nicht wieder sich so umprogrammieren? Ich gebe mir zum Beispiel so 2-3 Stunden Videos manchmal, so übelst krass deepe Vorträge, die auch voll viel Anstrengung erfordern. Und gib die mir dann auch mal so über 5, 6, 7 Mal zum Beispiel immer also beim Frühstück.
Wenn du deine eigenen Folgen nachher noch mal guckst. Ja, genau.
Also, aber man könnte ja auch so sagen, so, ich stelle mir jetzt vor, da ist es so ein deepes Video, da ist so viel drin, das hat so viel Substanz. Ich stelle mir jetzt vor, ich hätte irgendwie 29,99 für nur dieses 2-Stunden-Video gezahlt. Ich glaube, ja, das geht.
Safe. Also ich glaube, dass das Wichtige, wenn man sowas machen will, ist, dass man halt ein Ritual dafür schafft. Also Ich habe da mal eine Folge drüber gemacht mit dem Alexander Stier. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Hast du mit Alexander Stier einen Podcast?
Safe. Die war Killer, eine meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall, was den Inhalt
angeht. Findet ihr hier auch nochmal bei dem i?
Ach ja, genau. Ist da verlinkt und auch den scheiß Kanal abonnieren, so muss man ja immer mal sagen. Nee, aber wir haben auch über solche Dinge gesprochen. Und der meint halt, es ist einfach nur wichtig, dass du ein Ritual machst. Zum Beispiel, wenn du jetzt da irgendwelche okkulten Dinge machst und dir einen Altar aufbaust, irgendwas manifestieren willst, zum Beispiel eine erfolgreiche Position im Job oder so, dass du durch diesen Ritualcharakter, durch diese irrationalen Dinge, die du da vorher unternimmst, halt so einen Kanal zu deinem Unterbewusstsein erst aufmachen kannst, der das Commitment für dich selbst nochmal krass festigt. Weil das ist halt was anderes, wenn du jetzt hier so sitzt, ein Bierchen heißt und eine Garo ballerst und denkst so, ich mache jetzt einen Podcast und der wird bestimmt voll cool. Oder wenn du halt jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit dich in einen Kreis stellst, irgendwie 5 Kerzen anmachst, nur noch gelbe Möbel hast, weil die von irgendeinem Planeten irgendwas zu sagen haben, die dein Vorstellungsvermögen dann nochmal pushen sollen. Das heißt auch, du verknüpfst halt deine Vision mit deinen Möbeln und mit den Farben. Und immer wenn du diese Möbel und Farben halt siehst, dann hat dein Unterbewusstsein diese Verbindung dazu und erinnert dich an deine Vision, was dann wieder dazu führt, dass du auch in deinem konkreten Leben, die meisten Entscheidungen treffen wir ja unterbewusst, eher dich so entscheidest, dass du zu deiner Vision kommst, als wie wenn du kein Ritual hast. So, also so ein Ritual hat auf jeden Fall ganz krasse Auswirkungen. Und das kommt jetzt wieder zurück zu diesem 1.000-Euro-Coaching, ist ja auch Ritual, so Commitment. Ich bezahle 1.000 Euro, fahre vielleicht 2-3 Stunden mit dem Auto zu, keine Ahnung, Andreas Baulig, ich kenne jetzt keine krassen Coaches. Tony Robbins, sagen wir lieber den, du fliegst sogar nach Amerika und so.
Peter Müller, habe ich gehört, ist ein krasser
Coach. Peter Müller, der alte CIA-Agent von Fairtalk. Shoutout an den Bruff an der Stelle noch. Aber so, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, Rituale, ey. Ich sag mal, ich habe auch jetzt in den letzten Monaten extrem viel davon gehört und auch damit rumexperimentiert. Journaling finde ich extrem interessant, weil die ersten Male, als ich davon gehört habe, ging das so zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus, weil ich dachte so, ey, ganz ehrlich, die meisten Leute denken ja assoziativ sofort so Tagebuch schreiben, get the fuck out of here. Gay. Ja, man denkt so, soll ich so aufschreiben, heute habe ich Folgendes erlebt. Ich war
auf einem
Spielplatz, ja genau so, und habe mir ein Eis gekauft, war einkaufen und ich habe gearbeitet. So, was soll jetzt denn bitte der übelst krasse, revolutionäre Gamechanger sein? Aber tatsächlich, das ist auch wieder so die Brücke zu Alexander Stier und dem ganzen Kram und den Ritualen. Jetzt bin ich zum Beispiel, ich habe also in meiner ganz dunklen Phase, die hatte ich so im März, April diesen Jahres, da hatte ich halt voll den Struggle so mit meinem eigenen Kopf und Ego und Umzug und Trennung und hatte eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit dieses Jahr. Und da habe ich tatsächlich abends halt mir richtig von der Seele geschrieben, wie es mir geht, was mit mir passiert ist, was gerade mit mir, weil ich habe es wirklich auch ein bisschen als Ausweg gebraucht. Also ich musste irgendwas ändern. dann habe ich gedacht, okay, ich nutze jetzt alles, was irgendwie.
Du musstest mit irgendwem reden, aber du hattest halt noch ein Buch, so.
Ja, ja, genau. Es ist tatsächlich, es war auch sehr therapeutisch.
Ja.
Auch wirklich so extrem intime, krasse Sachen aufschreiben über das eigene Seelenleben und so. Und dass man halt, ich habe halt so aufgeschrieben, heute war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war im Park und ich habe halt so eine Panikattacke gehabt und habe halt irgendwie, ich hab mitten am Tag teilweise angefangen zu flennen, so in der Küche.
Shit, Bro.
Ich habe meine Mom angerufen. Und ich weiß, dass ihr nichts mehr das Herz bricht, als wenn sie mir nicht helfen kann. Ich war in Leipzig, sie ist in Stuttgart. Und ich habe halt nicht nur so geheult am Telefon. Also ich ging schon heulend, sie ging ran und ich habe schon geheult. Und ich habe halt so richtig, ich habe so Rotz und Wasser geheult. Ich habe mir so die ganze Zeit die Nase putzen müssen. So ist es alles aus mir rausgetrieft. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als sie halt anzurufen, die halt immer für mich da ist. Mhm. Und dann habe ich das halt dann später so festgehalten, weißt du, so, das ist heute mal so der Zustand gewesen. Und dann habe ich aber über die nächsten Tage, habe ich dann halt irgendwann mal geschafft, so einen Unterstrich zu machen. Und dann habe ich halt so ein, zwei Sachen aufgeschrieben, die an dem Tag besser waren als am Tag davor.
Ja.
Und die kamen immer mehr dazu. Und dann irgendwann stand mal der erste Tag seit 3 Wochen, stand mal so, heute war ein guter Tag. Heute war kein schlechter Tag. Ich habe heute das gemacht. Ich habe dort irgendwie, ich habe gelacht, dann hatte ich die coole Begegnung und dann war ich noch spontan, da war Wave Gothic Treffen in Leipzig, so eine übelst abgefahrene Scheiße.
Ach, was,
da laufen alle so als Goths rum. Ja, da war ich auch als Reporter.
Das habe ich gesehen.
Ja, voll geil. Abgefahren.
Richtig witzig.
Ja, und das war halt, das hat mich voll beflügelt. Das war mal cool. Ich hab Menschen gesehen, Individuen, coole Kostüme, Kleidungen. Dann war ich mit Charles Fleischhauer. Der hat mir voll geholfen auch in der Zeit. Waren wir noch auf so einer Art Mittelaltermarkt. Und ich habe halt abends so gemerkt, hey, ich hatte heute einen guten Tag, es war nicht schlimm so. Und dann habe ich halt gemerkt, dann ist das Abgefahrene, dann guckst du irgendwie so nach einem Monat, guckst du die erste Seite an und du merkst so, hey, mir geht's auf jeden Fall besser.
Du warst ein ganz anderer Mensch da.
Ja, Mann. Ich habe mich wirklich, also nicht natürlich nur durch das Journaling, aber es ermöglicht diese Reflexion unter anderem, dass du so den Vergleich hast. Das ist aber nur eine Komponente. Jetzt zum Beispiel in Thailand journale ich morgens und ich fasse halt auch wirklich, weil hier so viele Eindrücke auf einen einprasseln, ne? Also der ganz normale Tag ist hier ja ereignisreicher als in Köln oder in Leipzig, weil einfach so alles ist ein bisschen bunter, ein bisschen lauter, du hast abgefahrenere Gespräche, du lernst in der Regel ein paar Leute kennen oder hast ein paar, du kommst halt ein bisschen aus deinem Arsch, du hast ein paar unkonventionelle Erfahrungen. Mhm. Und dann alle 2 Tage fasse ich einfach mal nur die letzten 2 Tage zusammen, um es auch mal zu greifen. Und als letzten Gedanken dazu, da ist halt wirklich auch so, ich finde es voll interessant, dass, was du in deinem Kopf hast, wenn du es nur in deinem Kopf hast, ist es irgendwie nicht so richtig manifestiert. Wenn du es aufschreibst, da passiert irgendwas, es ist super magisch. Also,
das ist magisch, wirklich. Also erstmal auf jeden Fall danke fürs Teilen, richtig krasse Story. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen, das auch mal auszuprobieren. Vor allem, wenn du es abends machst, dann ist halt der größte Benefit, finde ich, dass du die Gedanken des Tages auch so ein bisschen ziehen lassen kannst. Weil kennst du das so früher, als du das noch nicht gemacht hast, da liegst du vielleicht noch 1-2 Stunden wach im Bett und denkst nach und das und das und oh Gott, heute war die Situation auf der Arbeit und die hat mich irgendwie voll geärgert und wie kann ich das besser machen und so. Und du bist gar nicht so in diesem Modus, dass du halt durch ein Ritual auch wieder es schaffst, von Tagesbewusstsein zu wechseln in jetzt wird auch geschlafen.
So. Ja, ja, ja.
Dann schläfst du besser, dann wachst du auf, dann nimmst du dir wieder dein Buch und zum Beispiel, was ich jeden Tag mache seit Jahren, ist halt Dankbarkeit, so einfach so ein paar Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, für die ich auch an schlechten Tagen halt irgendwie dankbar sein kann, wenn das dann nur ist, dass ich halt gesund bin oder dass die Sonne scheint oder was auch immer. Ne? Das kann absolut alles schön sein. Und das programmiert dann halt dann wieder dein Unterbewusstsein und den Fokus in deinem Leben auf die Dinge, die halt gut sind. Und dadurch ziehst du dann oder öffnest du dein Bewusstsein auch wieder dazu, mehr gute Dinge zu erkennen. Das finde ich auch richtig krass. Oder was ich auch mega gerne mache als Tool, ich schreibe mir jeden Morgen eigentlich die Frage auf, so wie kann es jetzt noch besser werden? So voll random, ohne irgendein Ziel. So, ich denke nicht zum Beispiel jetzt hier bei dem Projekt, wie kann ich nächstes Jahr 100.000 Abonnenten haben, weil das will ich überhaupt nicht, weil dann würde ich ja wieder so denken, ich brauche jetzt ein paar Gäste, die krass Traffic bringen, ich brauche tagesaktuelle Themen, damit YouTube mich vorschlägt damit ich bei Spotify high gerankt werde, sondern nur, wie kann es besser werden? So. Und was für mich halt besser ist, sind so Gespräche wie jetzt, so, wo ich einfach flowen kann, wo ich nicht groß was vorbereiten muss, weil ich einfach in diesem spontanen Flow-Zustand auch einen viel besseren Mehrwert geben kann. Und was dann vielleicht sogar langfristig gesehen auch rentabler ist, weil das dann ja die Leute anzieht, die das wirklich hören wollen, die dann auch sich auf die nächste Folge wieder einlassen können. So. Aber auch businessmäßig, wenn wir jetzt mit unserer Real-Agentur sozusagen unterwegs sind, so wie kann es besser werden, eröffnet halt einfach immer den Raum dafür, dass ich denke, wie kann ich meine Prozesse effizienter gestalten zum Beispiel. Wie kann ich jetzt mehr Geld verdienen? Dann würde ich sagen, okay, ich brauche noch einen Kunden. Dann habe ich vielleicht doppelt so viel Geld, aber auch doppelt so viel Arbeit. So, da habe ich aber keinen Bock drauf.
Ja.
Ich will weniger arbeiten und mehr leben und am besten noch mehr Geld verdienen. So, deswegen stelle ich immer so die Frage in den Raum, so ganz grundlegend, so wie kann es besser werden? Ja. Und dann im Tag denke ich dann manchmal so, hier hakt es irgendwie noch so ein bisschen und dann kommt das, glaube ich, wieder hoch und ich erkenne so, okay, so und so vielleicht. Ja.
Auf jeden Fall super, super krass inspirierend. Ja, ich meine, Dankbarkeit ist auch eine abgefahrene Sache. Als meine Kreditkarte gestohlen wurde, jetzt hier im Urlaub vor ein paar Tagen, da hast du dann auch so...
Warte mal kurz. Gestohlen oder hast du die vergessen?
Also genau, ich wollte es jetzt sozusagen für die Zuschauer die mega Kurzversion sagen. Sagen wir, sie wurde gestohlen, weil es ist langweilig. Im Endeffekt habe ich sie noch, aber ich habe trotzdem nicht die Möglichkeit, Geld abzuheben. Aber in dem...
Okay. Dieser Überfall. Thai Mafia hat dich einfach zerstört.
Ja, wir lassen noch weg, dass ich so geknebelt in so einem Thai Mafia Folterkeller saß und so.
Ich wollte mir jetzt keine so krassen Props geben. Wir hatten einfach die Bullshit 9/11 Shirts an und das hat die dann so verstört, dass sie einfach direkt gesagt haben, nehmt den Ahorn lieber wieder mit. So. Aber in der Zeit hast du dann halt schon deine Karte selbst gesperrt, so damit auch die nicht abheben können.
Ja, krass, dass du und Lars auch den Typen mit der Machete, dass ihr ihn ausgenockt habt mit so einem Drehkick.
Ja, das ist halt relativ normal. Wir machen ja auch hier Muay Thai und meditieren halt 4 Stunden am Tag, bevor wir zum Muay Thai gehen, um halt für solche Situationen gewappnet zu sein.
Ja, und du hattest ja auch an dem Morgen noch manifestiert, wie kann es besser werden? Und das hat einfach dann dir noch den letzten Energieschub gegeben. Aber ich habe tatsächlich dann gemerkt, wenn Shit hits the Fan, also so Momente, wo du so komplett aufgeschmissen bist, Schicksalsschlag, du hast extrem viel Geld verloren, keine Ahnung, du hast einen Unfall. So, ich finde, das ist immer krass auf so einer spirituellen Ebene, wie nichtig dir dann alle Probleme der letzten Tage vorkamen. Safe. Also Alter, ich dachte so, meine Kreditkarte ist weg, ich bin jetzt festgesetzt auf Koh Phangan, ich komme nicht nach Hause, ich kann nicht mal von Bangkok zurückfliegen, weil ich nicht nach Bangkok komme. Und ich dachte halt so, Alter, ich habe vor einer Stunde war mein größtes Problem noch irgendwie, oh, raff ich mich heute auf zum Sport machen oder nicht? Oh, ich habe nicht gut geschlafen. Scheiße, warum verdiene ich nicht mehr Geld? So, und in dem Moment dachte ich so, hätte ich nur meine Kreditkarte wieder, dann wäre ich so dankbar. Aber der Witz ist, jeden Tag dankbar zu sein, sodass, wenn dir Scheiße widerfährt, du trotzdem weißt, wie du auch sagtest, aber für ein paar Dinge bin ich trotzdem noch dankbar, selbst wenn meine Kreditkarte weg ist, weil ich habe noch, es gibt den geilen Song I Ain't Got No von Nina Simone. Da zählt sie alles auf, was sie nicht hat.
Kenne ich nicht.
Sie hat kein Geld, sie hat kein Ansehen, sie hat keinen Job. Und dann irgendwann switcht halt der Song und dann zählt sie aber auf, was sie hat. So. Sie hat aber noch ihren Körper, sie kann noch irgendwie was anpacken, sie hat noch ihren Lebensmut, sie hat die Liebe. Und all diese Dinge. Und es gibt ja auch so viel, was dir niemand nehmen kann, außer du selbst. So. Wisst ihr was? Videoempfehlung. Ich habe mal so einen Typen gesehen. Es gibt so quadruple gelähmte, ich weiß nicht, quadruple paralyzed people oder sowas. Oder was heißt denn?
Also hier, so Querschnitt, aber so.
Amputiert, vierfach amputierte.
Okay.
Alle Gliedmaßen weg. Keine Arme, keine Beine. Es gibt davon jetzt nicht Millionen, aber es gibt so ein paar tausende Menschen, die haben keine Gliedmaßen.
Ja.
Und das ist so motivational speech of a quadruple amputated person. Und der bringt die übelste motivational speech, ist der positivste Typ ever. Und du merkst auch, das kannst du nicht faken. Und der ist so der krasseste Typ einfach. Das ist bis heute so ein Video, was ich mir manchmal anschaue. Und da merkst du halt immer so, Alter, selbst sowas Krasses, wie dass du im Rollstuhl sitzen musst oder sowas, also da würden ja die meisten Leute dann spätestens sagen, da, so, dann wäre ich für den Rest meines Lebens unglücklich, wenn ich im Rollstuhl sitzen müsste. Und die Tatsache, dass du halt selbst da rauskommst, so, dass du das halt integrieren kannst und dass das so, dass du das als Teil deiner Hero's Journey irgendwie begreifen kannst, das ist schon, das ist dann richtig, das erfordert sehr viel Mut, finde ich, und Lebenserfahrung und Reife.
Ja, auch, dass man halt vielleicht lernt, den Erfolg, so den man fährt, auch zu genießen, aber gleichzeitig halt nicht attached ist dazu. Mhm. Also man muss halt erkennen, okay, es ist sowieso alles im Chaos, es kann immer irgendwas schief gehen, es gibt keine Sicherheit. Es kann sein, dass mir morgen mein linkes Ei abfällt oder so.
Hitler hatte nur ein Ei.
Hitler hatte zum Beispiel nur ein Ei und der Bremer war trotzdem happy.
Ja.
Guck, was er für eine Karriere hat. Oh damn, das war jetzt auf einmal wieder diese Art von Humor, die eigentlich verboten ist in Deutschland.
Ja. Finde ich jetzt auch nicht, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Das wird es, also es war jetzt schon so ein bisschen.
Da muss ich auf jeden Fall mal den Cutter anhauen, dass der das rausschneidet. So.
Weil also ich finde halt Autobahn geht gar nicht.
Nee. Ja, ich weiß nicht, kommt da noch was Sinnvolles bei rum?
Hitler, also wenn wir schon bei Hitler hatte nur ein Ei sind, dann glaube ich, sind wir so langsam am
Ende. Ich glaube, wir sind durch, ne?
Am Ende der Sendung.
Okay, Bro. Ich habe natürlich immer noch so eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was
glaubst
gehört
hast.
Glaubst du an,
ja okay, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Ja, sorry, sag einfach. Ich will nicht, dass das ganze Video.
Nee, komm, wir sind so gut gefahren. Den Rest machen wir dann auf OnlyFans. Natürlich. Aber genau, was denkst du denn?
Jetzt kommt wieder die flache Erde-Frage. Alter, ich bin kein Flacherdler. Ich habe dieses eine Scheiß-Interview mit Donnershop-Podcast gegeben. Und seitdem denkt jeder, ich bin ein Flacherdler. Ich habe mir einfach ein paar Flacherde-Dokus gegeben. Ich finde die These interessant. Und ein paar Sachen kann ich persönlich nicht widerlegen. Alter, wisst ihr, dass die Schiffe am Horizont, wenn sie dann verschwinden und so absinken, es liegt nicht an der Scheiß-Erdkrümmung, sondern die Nikon P100, 900 und 1000, die haben so eine Teleskop-Funktion, die können das dann ranholen und dann ist das Schiff wieder da. Das heißt, es ist anscheinend nicht die Erdkrümmung, die dafür sorgt, dass die Schiffe verschwinden. Was ist es also dann? Bleibt es ewig plan? Und das, die Fragen habe ich mir halt gestellt. Mann.
Ja, richtig peinlich auf jeden Fall. Aber du hast ja gesagt, dass du so zu 90% schon eher an die flache Erde glaubst. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt die Frage.
Habe ich 90 gesagt damals?
Du meinst so 90 bis 99 ungefähr. Ich meinte, Bro, ich habe zwar selber ein Flat Earth Society Shirt, so, aber mir ist es halt relativ egal. Aber finde ich krass, dass du das jetzt hier nochmal bestätigst. So, manchmal stimmen Vorurteile auch einfach. Das ist auf jeden Fall ein Paukenschlag hier zum Abschluss der Folge. Deswegen jetzt auch die Frage, die ich eigentlich jedem stelle. Was kann man machen, um auch selber zum Flacherdler zu werden?
Also es gibt die Hibbler Productions Dokus, H-I-B-B-L-E-R, und die heißen halt so Hidden in Plain Sight. Hidden in Plain Sight, so Plain heißt ja flach, Plan quasi.
Ich dachte Flugzeug, Breath.
Ja, ja genau, Plain und Plain, nein, auf jeden Fall. Behind the Curve, hinter der Kurve und solche Dinge. Es gibt doch auch diese Luftballons. Diese Heißluftballons, wo die so eine GoPro ranschrauben.
Ich habe mal eine Rakete
die
gesehen.
Die gehen dann so 10 Kilometer hoch und dann, du, ey, guck mal, manche Sachen sind ja einfach Mathematik, ne? Du kannst ja einfach sagen, so, es ist ja.
Ist ja dein Fachgebiet.
2 inches per mile, 6 inches per mile squared. Kennst du ja. Die, auf jeden Quadratkilometer müssen ja so und so viel Zentimeter oder Meter Krümmung erfolgen. Ja. Kannst du ja ganz einfach ausrechnen, ab welcher Höhe müsste die Erdkrümmung einsetzen. Und dann könnte man sagen, okay, nach 5, nach 10, nach 20. Aber irgendwann muss es ja sichtbar sein, richtig? So, und dann fliegst du halt mit so Heißluftballons immer höher, immer höher, immer höher, immer höher. Und irgendwann stoßen die ja gegen die...
Gegen die, das Glasdach, ja.
Gegen die, Kuppel. Genau, Kuppel, the dome.
Ja.
Und dann ist immer noch nichts zu sehen. Und diese ganzen gravitational...
Lies.
Genau, und die machen ja einfach solche Spiralflüge oder wie die heißen, ne? Also es gibt auch diese Videos, wo die Leute so schweben. Aber Astronauten. Es gibt ja keine Gravitation, dementsprechend kannst du die auch nicht aufheben, sondern das sind solche, Mann, die heißen doch nicht Spiralflüge. Die heißen, weißt du, da machen die einfach so einen Loop und dann bist du halt kurz schwerelos und so drehen die Videos.
Ja, ich bin auch froh, dass wir das Video gedreht haben, weil jetzt habe ich auf jeden Fall ultra viel Material, um dich als den Ultra-Flacherde-Schwurbler darzustellen. Das kann man verwenden, oder Thorsten? Ja, das kann man auf jeden Fall verwenden, auch wenn jetzt
Hitler Productions, Sam Tripoli's Tinfoil Hat Podcast und Eddie Bravo, check das aus, look into it.
Ja, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn mal ein real Flacherdler sich zu dem Thema äußert und einfach mal auch so bewertet auf einer Skala von 1 bis 10, wie der Ahorn sich jetzt hier gerade geschlagen hat. Ich denke, ich bin schon ziemlich überzeugt auf jeden Fall.
Real Flacherdler, würdest du Real Talk einen in die Sendung holen, der jetzt so voll euphorisch und passioniert da noch faktenbasierter irgendwie rangeht?
Würde ich mies feiern.
Okay, ja, würde ich auch.
Kennst du einen?
Es gibt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, nicht so viel. Der Flo, die Zuversicht, den hatte ich im Podcast.
Ja.
Der redet ja auch so über Tartarien und die Schlammflut und so.
Ja, das ist ja confirmed.
Das ist so Dark Internet Shit. Tartarien und die Schlammflut findest du jetzt so super, fast schon so Uni-Level professionell und die flache Erde ist zu schwurbelig.
Ja. Nee, das sind nicht meine Fachgebiete, aber in unserer Geschichte lassen sich auf jeden Fall sehr viele Anhaltspunkte für Lügen und Täuschungen finden. Ob Tartaria jetzt ein Teil davon ist, kann sein, aber weiß ich nicht genau. Ich hatte ja auch schon mal den Kai Brenner.
Ja.
Der ist auch mies im Tartaria-Game unterwegs.
Stimmt, den habe ich auch mal angefragt, der hat mir mega nett abgesagt.
Ehrenmann, ja, der geht halt eher zu hochqualitativen Podcasts, so mit sympathischen Hosts.
Der hat mich vertröstet auf nächstes Jahr, okay. Aber ja. Aber tatsächlich, JoyceNet, JoyceNet, JoyceNet.
Kenne ich nicht.
Das ist der größte deutschsprachige Flacherdkanal.
Oh,
damn. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt irgendwie schon so Delegitimierung des Staates oder so, wenn man überhaupt so einen Kanal shoutoutet? Delegitimierung der runden Erde. Naja, Ich hoffe, das ist kein sozusagen justiziables Vergehen. Aber es gibt größere deutschsprachige Formate und Kanäle diesbezüglich. Aber ja, genau. Erstmal, wenn einer kommen würde, du wärst so ergebnisoffen für so ein Gespräch bereit.
Das schon.
Na, feier ich. Nee, weil das ist zum Beispiel auch, vielleicht abschließend, ich finde das mega geil bei den Ami-Podcasts zum Beispiel. Die haben ja überhaupt nicht diese Kontaktschuld oder viel weniger als wir. Ja. Da ist es ja so, du kannst einen extrem verschwurbelten, verwirrten Typen irgendwie einladen, aber du hörst ihm einfach nur zu, weil du es interessant findest, aus welcher Warte er argumentiert.
Das mache ich ja genauso. Also du bist ja auch gerade bei mir.
Genau, aber es würde niemals im Raum stehen, dass du ihm recht gibst, nur weil du mit ihm gesprochen hast. Und das checken ja die Allmanns nicht. Das ist faszinierend.
Das wäre auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir irgendwie gehen müssen. So, dass man auch einfach mal eine andere Meinung ertragen kann. Dass nicht jeder, der mit irgendwem spricht, dann auf einmal dieselbe Meinung hat. Oder dass eine Meinung an sich schon gefährlich sein kann und so. Aber ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr talken. So. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht machen wir noch eine Folge irgendwie hier in Thailand. Ich finde es super chillig, einfach die Kamera anzumachen und ein bisschen zu reden. Könnt ihr gerne mal Feedback geben, wie euch das Gespräch gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil. An dem Punkt bleibt mir nur noch zu sagen, hier abonniert den Kanal. Gebt mal eine Spotify-Bewertung. Ich habe gesehen, es gibt knapp 400 Spotify-Follower mittlerweile und es gibt nur 24 Bewertungen oder 30 oder so. Das ist peinlich. Da lässt sich auf jeden Fall noch was machen.
Trolling Professional, check die Shirts auf dem Shop, auf der Seite. Bush did 9/11, Flat Earth Society, Epstein Island oder auch den Addictive Programming Merch innerhalb der Trolling Professional Riesenbrand, die ihr da irgendwie gestartet habt.
Safe. Und abonniert natürlich auch den Ahorn Mohoff Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber ich denke mal davon. Sind jetzt hier allerdings die wenigsten. Also wer Ahorn Mohoff nicht abonniert hat, der ist sowieso komplett lost. Und jetzt haben wir auch endlich mal ein einvernehmliches Ende gefunden. Ich ziehe die Brille aus, die Show ist vorbei. Du ziehst deine Brille wieder an. Ahorn, danke, dass du dabei warst.
Und so wie wir gestartet
Thorsten,
haben.
Thorsten, danke, dass du dabei warst.
Thorsten, dass er die ganze Zeit mental extrem unterstützt.
Und Alter, der arbeitete an einem fucking Bügeleisen. Das ist geisteskrank.
Wir können das Bild nochmal einblenden. Ach ja, aber ich muss noch sagen, ich habe heute The Bugs geeatet. Ich kam hierher von einem Restaurant und das Bild schicke ich dir noch. Ich hatte einen Wurm im Essen und ich bin deswegen offiziell Aaron Wurmhoff offiziell zumindest
Ahorn.
In diesem Podcast.
Ahorn.
Und ich sage abschließend noch Sabadikrab.
Sabadikrab. Tschüsseldorf.
Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock. Der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.